Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter den Podcasts. Proof of Concept, Freunde. Hier geht es um echten Erfolg. Und unser Gast heute, der könnte eine ganze Netflix-Serie damit füllen, mit seiner unfassbaren Karriere. Wie er als Problemschüler ein Millionen-Imperium gebaut hat und dann an einem Tag 5 Millionen Hassnachrichten bekommen hat. Er sagt es uns, Europas erfolgreichster Immobilien-Creator. Hier ist er, hier ist Immo Tommy.
Ich habe sehr viel auf die Fresse bekommen in meinem Leben, aber habe es trotzdem geschafft, erfolgreich zu werden. Dann ist Folgendes passiert, das sind die 3 Schritte, die übrigens immer passieren, wenn du einen Weg gehst, den dein Umfeld nicht geht. Erst lachen sie, dann haten sie und dann wollen sie mit dabei sein. Lass die Grenzen deiner Mitmenschen nicht zu deinen Grenzen werden. Menschen wollen dir immer ihre Grenzen aufzwingen, ihre Schablone aufzwingen. Nur weil du da oben denkst und die da unten sind, bestimmt das nicht deine Realität.
Ich muss zugeben, es ist mein größtes Learning aus den letzten Tagen, dass mein Buch Der Code zum Erfolg jetzt sofort Spiegel-Bestseller geworden ist. Das zeigt mir, wie groß die Lust ist, über erfolgreiche Menschen zu sprechen, über Menschen, die wirklich etwas erreicht haben. Echte Macher und nicht diese Woller und Bedenkenträger, die es überall gibt. Immo Tommy ist für mich so ein krasses Beispiel dafür. Alle sehen heute seinen Erfolg. Europas Nummer 1 Immobilien-Influencer, multimillionenreich, Fame, alles. Aber was keiner sieht, wie hart er sich diesen Erfolg erarbeitet hat. Dass er aus einem Plattenbau kommt, dass er, der Multimillionär, mal Fußböden im Kaufhaus gewischt hat. Aber dann, und das macht Erfolg heute eben aus, sich entschieden hat, etwas ganz anderes zu machen, eine neue Karriere zu starten, sein eigenes Business zu bauen. Und ich finde, da kann man so viel draus lernen. Nein, du musst nicht in deinem heutigen Job bleiben. Wenn du etwas ändern willst, dann änder was. Spannend finde ich auch, was Tommy übers Scheitern sagt. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg. Wie er auf die Fresse bekommen hat, jetzt hier in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast bei YouTube. Und Freunde, abonniert den Channel, damit wir dir hier jede Woche die besten Erfolgsstrategien für deine Karriere mitgeben können. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Tommy, willkommen bei Tomorrow.
Ich bin froh, hier sein zu dürfen. Es war sehr spontan, von gestern auf heute entschieden. Und ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin das erste Mal Rooftop in der Location, wo ich ein Interview-Podcast drehen darf.
Ja, es ist eine krasse Location hier. Ne? Wir sind im The Flag in München, im Hotel, und haben ja wirklich einen sensationellen Blick über München. Und ich finde das natürlich krass, dass wir beide hier sind, weil das ist unser Rückspiel im Podcast-Game für alle aus der Tomorrow-Community. Ich war bei Tommy im Podcast, Tommy Unlocked, und freue mich jetzt, dass wir das Rückspiel in München machen können.
Ja, das ist 3 Wochen her circa, dass du bei mir warst. Ja. Eine Woche davor kannten wir uns gar nicht. Wir wurden von unserem gemeinsamen Verlag introduced und ich fand dich direkt interessant und musste dich bei mir haben. Und dann hast du gesagt, lass uns das nochmal zurückspinnen, dass ich dann zu dir komme. Du warst bei mir in Stuttgart, jetzt bin ich bei dir in München. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und erstmal von mir Glückwunsch an dich. Spiegel-Bestseller, der Code zum Erfolg, Tom Junkersdorf. Wer es bis jetzt noch nicht gekauft hat, darf es jetzt noch tun. Aber dein Meilenstein, deinen ersten, hast du auf jeden Fall schon mal mit dem roten Button hinter dir.
Ja, total. Vielen Dank, dass du das sagst. Und jetzt kommst du, jetzt kommt das Rückspiel. Und ich finde das einfach total spannend, weil es sich thematisch so gut anschließt. Weißt du, bei mir das Thema so der Code zum Erfolg. Und jetzt kommst du mit auf die Fresse, auf die Fresse. Das ist meine Ansage, mein Weg zum Erfolg. Also auf die Fresse kann auch ein Weg zum Erfolg sein, wenn ich dich richtig verstehe.
Vollkommen richtig. Ja, absolut. Ich habe sehr viel auf die Fresse bekommen in meinem Leben, aber hab's trotzdem geschafft, erfolgreich zu werden. Viele Rückschläge gehabt, sehr viele Rückschläge, aber das ist nicht schlimm. Das ist Teil des Prozesses. Formt dein Charakter, bildet Resilienz. In einer heutigen Zeit, wo wir eher alle etwas weichgespült sind, ist das mal ganz vernünftig, so einen Titel zu wählen, um die Leute wachzurütteln und zu zeigen, so hey, es ist nicht schlimm, wenn du einen Rückschlag hast oder wenn mal was nicht funktioniert, bleib einfach dran. Und wenn du genug Zeit investierst, diszipliniert bleibst, dann kommt auch irgendwann Erfolg.
Okay, dann lass uns mal bitte in deinen Erfolg reingehen, Tommy. Auf die Fresse. Wann hast du das letzte Mal auf die Fresse gekriegt?
Boah, das letzte Mal auf die Fresse, ja jetzt eigentlich privat gerade. Bei mir kriege ich gerade viel auf die Fresse. Geschäftlich auch. Eigentlich ist gefühlt so jede Woche was, aber früher hat mich das, war das immer so, oh Gott, was ist jetzt? Und Rückschlag, oh nein, oh, und hier, und hast nicht gesehen. Und die letzten anderthalb Jahre waren ja sehr viel gespickt von auf die Fresse bekommen, auch auf medialer Ebene und was daraus resultiert ist. Und früher war ich sehr schnell erschrocken, hab dann auch so panisch auch ein Stück weit drauf reagiert. Jetzt, ich bin entspannter, was es angeht. Ich wurde entspannter, weil ich gemerkt habe, so, es bringt alles nichts. Ja, ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden, wenn jetzt irgendwas vermeintlich Schlimmes passiert, widme ich mich dem Problem oder widme ich mich der daraus resultierenden Lösung? Und was so viel wichtiger ist, kann ich was dran ändern? Wenn ich mich jetzt darüber aufrege, wenn ich Angst habe, wenn ich emotional werde. Und in den meisten Fällen ist es so, du kannst nichts dran ändern. Du musst das einfach akzeptieren. Fertig. Und okay, das Beste draus machen.
Ich finde das krass. Du wirkst so entspannt. Du wirkst dabei so entspannt. Wollen wir gleich in deinen Worst Case reingehen? Dann haben wir so diesen Elefant hier aus dem Raum. Yeah. Du hast einen Case gehabt, wo ja du einen massiven Shitstorm bekommen hast. Und ja, ich glaube wirklich auf die Fresse bekommen hast. Und wer sich immer fragt, wo der Titel herkommt. Ich glaube, es gibt einen Tag in deinem Businessleben, der entscheidend war, oder?
Absolut. Das war auch der Grund, warum ich dann jetzt dem Buch zugestimmt habe, weil die letzten Jahre waren viele Verlage an mir dran, die ein Buch rausbringen wollten, aber ich habe das nicht so gefühlt. Und als ich diese Phase jetzt so durchgemacht habe und Next Level immer noch an mir dran war, habe ich dann gesagt so, ey, jetzt nachdem ich das noch geschafft habe und durchlebt habe, bin ich bereit, ein Buch zu schreiben und darüber zu sprechen, um den Leuten aufzuzeigen so, wie sieht die Realität eigentlich da draußen aus? Ne? Jeder will ja Fame werden, jeder möchte erfolgreich sein, jeder möchte Macht, jeder möchte Reichweite. Aber es gibt einen Preis, den du dafür bezahlst. Wenn du sichtbar wirst, bist du auch gleichzeitig angreifbar. Und ich bin das Paradebeispiel dafür. Ich bin die letzten 5 Jahre als Immo-Tommy sehr, sehr steil nach oben geschossen. Auf dem Weg nach oben von meinem früheren Leben, wo ich ein klassischer normaler Angestellter war, sage ich mal so, der mittelmäßig erfolgreich war, zu dem, was dann passiert ist, ist Wahnsinn gewesen. Und auf dieser Reise haben sich auch natürlich so falsche Menschen an mich dran geheftet, falsche Geschäftspartner, die nicht dieselben Werte teilen wie ich. Dann ist es so, du erkennst das erstmal nicht, weil ich grundsätzlich vom Typ jemand bin, so wenn ich dich kennenlerne, ich sehe erstmal immer das Positive in einem Menschen. Ja, ich versuche nicht irgendwie jetzt erstmal was Negatives in einem Menschen zu sehen. Aber es ist nicht jeder Mensch positiv veranlagt. Und viele Menschen können auch viele Dinge überspielen, gut schauspielern. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es dann überkippt. Und das war dann bei mir der Fall, wo ich dann gemerkt habe, so, oh, ich habe die falschen Menschen mit auf meine Reise genommen. Ich habe auch in meinem Unternehmen, im operativen Geschäft, nicht die richtigen Personen platziert, die sich so um das Daily Business kümmern mussten oder sollten, weil ich immer eher so mit diesem Äußeren beschäftigt war. Branding, Aufbau, bekannter werden, größer werden, noch mehr Kunden, noch mehr Kunden, noch mehr Kunden. Das hat dann irgendwann seinen Preis gehabt. Und dann haben sich so Fehler eingeschlichen, die wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich irgendwann schon vorher die Bremse gezogen und gesagt, stopp, wir müssen erstmal die Baustellen zumachen, bevor wir neu eröffnen, weil das nimmt Überhand. Das möchte ich so nicht. Und dann kam öffentlich noch was dazu, da hat ein Influencer aus dem Norden dann angefangen, irgendwie mich einfach zu bashen auf den sozialen Medien, was dieser Typ mit sehr, sehr viel macht. Das ist so sein Main-Business. Und dann bin ich zum Anwalt gegangen, habe den abmahnen lassen, Unterlassungserklärung. Dann hat er sich ambitioniert genug gefühlt, noch weiter Gas zu geben. Hat dann unzufriedene Kunden gesammelt. Wir haben ja auch hunderte von Objekten verkauft die Jahre zuvor. Und er hat dann eine Handvoll unzufriedene Kunden gesammelt. Daraus dann ein Narrativ gebastelt, die Presse noch mit reingeholt, den Spiegel und den NDR. Und dann wurde das halt am 9.8.2024 richtig rausgedonnert in alle Himmelsrichtungen. Und das war natürlich perfekt, weil wir hatten Sommer, bekanntliches Sommerloch. Du aus der Medienbranche kennst das ja. Und da kamen sie alle hinterher und haben halt rezitiert, ne, die ganzen anderen Medienhäuser, für die war das natürlich geil und dann ging es halt los, da wurde die Sau durchs Dorf getrieben, dann gab's medial, dann war ich im TV, auf einmal in der Tagesschau, dann kamen noch soziale Medien dazu, ne, dann haben sich auf einmal irgendwelche Menschen dazu berufen gefühlt, Videos gegen mich zu machen, die ich vorher noch nie gesehen und gehört habe, mit 3 Followern irgendwie, hatte jeder dann auf einmal das Bedürfnis, seine Meinung kundzutun und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
Ich finde das faszinierend, Tommy, dass du sogar noch das Datum weißt, dass du das Datum noch genau benennen kannst, wann es passiert ist, wann dieser Shitstorm.
Ja, das war ja ein sehr, sehr prägender Tag in meinem Leben oder in meiner Laufbahn als Immo-Tommy. Dieses Datum werde ich auch nie vergessen. Ja, das hat ja einen kompletten Turnaround gebracht.
Wir müssen gleich unbedingt in deine krasse Geschichte gehen, weil ich finde, die ist so spannend aus so vielen Dimensionen, wie du diese Karriere gemacht hast. Aber weil du jetzt gerade bei dem Thema bist, lass uns mal alle auch aus der Tomorrow Community mitnehmen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Also du bist Europas erfolgreichster Immobilien-Influencer und hast eine Karriere gemacht, die monsterspannend ist, und inspirierend ist. Und jetzt diese Situation, über die wir jetzt reden, ist, war so dein Peak und plötzlich kam Spiegel und ich glaube NDR und die haben gesagt, hey, das, was du machst, ist Betrug. Du verkaufst Schrottimmobilien, du ziehst Leute über den Tisch, du machst Investitionen, die nicht safe sind. Und das war plötzlich so Breaking News. Und du warst, glaube ich, an dem Tag im Urlaub.
Ich war mit der Familie in meinem Sommerjahresurlaub zu dem Zeitpunkt. Und was auch ganz gut war, dass ich nicht in Deutschland war, sondern abseits von dem ganzen Trubel. Somit hatte ich auch den nötigen Abstand. Nichtsdestotrotz ist mein Handy explodiert. Zu dem Zeitpunkt E-Mail, WhatsApp, Anruf. Und es gibt ja ein paar Pressehäuser, die haben auch meine Handynummer. Der Handelsblatt rief dann auf einmal an. Der Business Insider rief mich auf einmal an. Hey, können wir da ein Interview mit dir führen? Ich parallel natürlich mit meinem Medienanwalt in Korrespondenz gewesen. Was sage ich jetzt? Was soll ich nicht? Ich hatte ja keine Ahnung. Keine Medienerfahrung. Wie gehe ich mit sowas um? Das war ja auch der erste Moment, dass ich überhaupt mal einen Anwalt eingeschalten habe, weil ich nicht wusste, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin ja da wie so ein, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und musste halt erstmal, ich war nur mit Brände löschen beschäftigt. Also hier Brand löschen, hier löschen, da löschen, dort löschen. Jahresurlaub war für mich komplett hin. Ich habe nur versucht, das so von der Familie weitestgehend fernzuhalten, dass ich nur davon betroffen bin. Was schwierig war natürlich, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich versucht, die Kinder und die Mutter meiner Kinder da rauszuhalten, so gut es ging. Und ich war die ganze Zeit vorm Rechner im dunklen Zimmer und habe dann Calls gemacht, Anrufe, WhatsApp, E-Mails geschrieben, hier, da, dort, dies, das und wurde dann von allen Seiten beschossen und musste dann versuchen, mich mit so einem Schild zu wehren, so gut es ging.
Was hat das mit dir gemacht, um auch gleich mal ein Learning rauszuziehen hier aus deinem Buch Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg? Du hast das aufgebaut von Null zur Nummer 1 in Europa. Alles ist super, Leute klatschen, applaudieren, du machst immer mehr Geld, du gehst ja auch sehr offen damit um, dass du viele Millionen damit verdient hast. Ja, und plötzlich bist du in einem Punkt, wo du mit deiner Familie im Urlaub bist und plötzlich kommt eine Breaking News und das heißt so, wow, alles fake. Was macht das, wie hat sich das für dich angefühlt?
Also im ersten Moment ist natürlich eine Welt für mich zusammengebrochen. Also ich habe die Welt auch nicht verstanden. Ich habe viele Dinge erstmal nicht verstanden, auch vor allem diese ganzen Menschen auf den sozialen Medien, die alle komplett Videos gegen mich gemacht haben. Da haben dann auch die Pressehäuser am Ads geschalten. Die haben ja Werbeanzeigen geschalten auf die Artikel in alle Himmelsrichtungen. Da haben dann auf einmal Anwaltskanzleien Ads geschalten auf Google. Wenn du Immotommy gegoogelt hast, so ey, ihr seid auch betroffen von Immotommy, meldet euch bei uns, wir vertreten euch. Also da haben erstmal sehr viele Leute sehr viel Geschäft gewittert auf meinen Rücken. Und das hat mir erstmal gezeigt im ersten Moment so, was das alles mit sich bringt, wenn das mal kippt, ja, so, oder was das alles mit sich bringt, wenn du zum Beispiel 100 Sachen richtig machst und eine Sache falsch. Woran wirst du bemessen? An der einen falschen Sache oder an den 100 Sachen, die du vorher richtig gemacht hast? Und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, was für eine Zielscheibe bist du eigentlich? Und das war mir so vorher gar nicht bewusst. Und das hat jetzt im Nachgang sehr, sehr viele Learnings mitgebracht. Insofern, erstens hat sich im privaten und im geschäftlichen Umfeld komplett alles geändert. Es haben sich Menschen ausgesondert, sehr viele, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, aber es sind auch sehr viele tolle Menschen hinzugekommen, die vielleicht mehr wie 2, 3 Gehirnzellen besitzen, ja, die ein bisschen hinterfragen können, die nicht nur die Überschrift lesen von einem Artikel, sondern vielleicht mal den Artikel komplett durchlesen, sich die Mühe machen. Und vor allem die aus der Immobranche haben dann irgendwann gecheckt, so, was ist das denn für eine Scheiße? Also es passieren ja ganz andere Dinge jeden Tag hier bei uns in der Immobranche. Und dich picken sie sich raus und sag ich, ja, aber ich bin ja so eine Art Symbol, ich bin ja die Galionsfigur auf den sozialen Medien. Es ist ja viel interessanter, mich zu stürzen auf gut Deutsch, wie irgendeinen Bauträger, Projektentwickler, der hinter Tupfingen ist, den keiner kennt. Das interessiert ja keine Sau. Es ist ja viel interessanter, Europas größten Immo-Creator zu stürzen. Die Geschichte verkauft sich auch viel geiler, weil Journalisten werden ja nur daran bemessen, wie gut ihre Beiträge funktionieren heutzutage. Die sind ja auch die ganze Zeit in einem Sprint, weil die ja gemessen werden anhand des Erfolgs ihrer Beiträge. Die konkurrieren mit sozialen Medien und müssen halt natürlich auch liefern. Und je geiler die Story, je größer die Figur, die du stürzt, umso mehr neue Abos kommen mit rein. Das habe ich irgendwann verstanden. Aber mit mir selber ist noch viel passiert. Ich habe kein großes Vertrauen mehr erstmal in Menschen. Also ich lerne erstmal Leute kennen, wenn es auf geschäftlicher Ebene ist. Ich bin erstmal sehr hinterfragend, ich bin sehr kritisch. Weil ich immer erstmal vermute, dass du schlechte Absichten hast. Warum? Weil in der Immobranche, wo ich bin, merke ich so, dass die Leute schon sehr gewieft sind, ja, und sehr jeder nach seinem Vorteil guckt und man immer wieder so Möglichkeiten sucht, Dinge zu schiffen, um vielleicht das andere ein oder andere zu vertuschen. Aber ich das sehr, sehr schnell bemerke und ich da auch sehr, sehr klar in der Kommunikation bin. Ich sage, hey, pass auf, du willst mit mir was machen? Ich sage dir Folgendes. Sollte irgendwas sein von dem, was du versprichst, was unseren Kunden weitergegeben und du dich einhältst, ich werde dich sofort in die Schusslinie nehmen. Sofort. Bevor die Presse nur ansatzweise in meine Richtung geht, werde ich dich in die Schusslinie nehmen. Ich mache das öffentlich. Ich gehe auf Instagram, keine Ahnung. Und dann bist du futsch, du bist kaputt. Einfach faktisch. Das heißt, überleg dir, wenn du dich mit mir ins Bett legen willst, musst du gleich wissen, wen hast du da? Ich bin dein bester Freund, ich kann dein bester Geschäftspartner sein, ich bin sehr loyal, aber ich kann auch dein größter Feind sein. Und mich willst du nicht als Feind haben, weil ich habe einen großen Unterschied zu allen anderen Menschen um dich herum. Ich habe eine Stimme, die gehört wird. Das heißt, wenn ich was sage, dann hast du ein Riesenproblem.
Ich finde, das ist so eine krasse Dimension. Also um mal deine Power, deine Kommunikationspower, deine Medienpower zu benennen. Du hast 1,1 Millionen Follower auf TikTok, du hast 820.000 Follower auf Instagram, du hast 200.000 Follower auf YouTube. Das ist schon echt Medienpower. Aber ich habe trotzdem noch so ein paar Fragen, weil du hattest ja diese Schlagzeilen, die kamen ja von großen Medienhäusern. Am Ende des Tages bist du ja in Häkchen, sorry, nur Tommy. Und dann hast du Medienhäuser, die plötzlich kommen, die mit riesen Rechtsabteilungen kommen, die mit Armeen kommen von Hunderten von Anwälten und du gehst damit um. Ich frage das deshalb, weil es so viele gibt, die sich selbstständig gemacht haben, die Creator sind und die plötzlich ja Fame sind und einen Einfluss haben und dann wirst du plötzlich verklagt. Das wäre so meine erste Frage. Wie hast du das gesehen, dass du plötzlich gesehen hast, so wow, du bist da und hast diese, ich sag mal, Medienfabriken gegen dich?
Also für mich war das erstmal so ein bisschen wie David gegen Goliath, ja, im Kampf, weil ich dann gedacht habe, so, was für eine, also mir ist dann erst richtig bewusst geworden, was für eine Relevanz muss ich eigentlich haben? Denn wenn du selber so deine Scheuklappen aufhast, ne, und du bist so in deinem Daily Doing, ich gucke ja nicht so, wie wichtig bin ich jetzt, wie relevant bin ich jetzt, wie groß bin ich jetzt, was für eine Macht habe ich gar nicht. Ich mache ja einfach nur meinen Job. Mein Job ist, ich nehme mein Handy, ich mache meine Videos, ich rede rein, ich poste das auf den sozialen Medien, ich lege das weg und gehe meiner Arbeit nach. Ich mache mir gar keine Gedanken darüber, so welche Auswirkungen hat das, dass ich Millionen von Menschen erreiche oder dass ich eine Milliarde erreicht habe schon die letzten 5 Jahre, wenn man das jetzt genau nimmt. Und wie konkurriere ich vielleicht sogar mit Medienhäusern? Das war mir gar nicht bewusst. Erst zu diesem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, so, okay, wow, alles klar, ich scheine wohl doch wichtig und relevant genug zu sein, dass sich die größten Medienhäuser Deutschlands auf mich gerichtet haben und mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und ins Gefecht mit mir gehen wollten. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, die haben ja eine Armada an Anwälten, die haben ja Rechtsabteilungen intern in den Medienhäusern. Die wissen ja ganz genau, warum sie wie was tippen, was sie tippen dürfen, wo kommt vielleicht noch ein Fragezeichen hin, damit das nicht angreifbar ist, weil wenn da ein Fragezeichen ist, dann ist das ja keine Feststellung, sondern eine Frage, die im Raum steht. Der Endverbraucher, der checkt das natürlich nicht, der liest das und sagt so, aha, der ist ein Betrüger und ein Abzocker, der verkauft Schrottimmobilien. Und das habe ich dann gemerkt, wie funktionieren Medien eigentlich, wie manipulativ sind sie sogar und wie werden Narrative geschaffen, wie werden wir gelenkt, um gewisse Dinge zu glauben, weil selbst wenn ich jetzt heute hergehe und alles widerlege und Artikel umgeschrieben werden müssen, das wird nie wieder was ändern an dem, was schon rausposaunt wurde, nie wieder. Wenn das einmal in den Raum geschmissen wurde, da kannst du das noch so sehr widerlegen, das interessiert keinen mehr. Oder wie mein Anwalt es damals sehr gut gesagt hat, der Primoratsch, weil wir es von Hatern hatten. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Es gibt das eine Lager, das liebt sie, und das andere Lager, das liebt sie nicht. Aber halten Sie sich fest, die haben sie auch schon vor den Artikeln nicht gemocht. Die Artikel, die da waren, war einfach nur ein Grund, um sie jetzt öffentlich zu demütigen, zu haten. Aber das ist völlig gleichgültig, denn sie können sich wie Jesus ans Kreuz nageln, ja, und sagen, hier, ich bin unschuldig. Das wird diese Leute nicht interessieren. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Leute, die Sie vorher schon mochten und die Sie immer noch mögen und die Sie immer noch respektieren und die immer noch schätzen das, was Sie tun.
Du hast gesagt, dass sich auch einige Leute von dir abgewendet haben. Hat dich das verletzt? Hat dich das überrascht? Und gab es auch Leute, wo du niemals gedacht hättest, dass sie sich von dir abwenden?
Ja, natürlich. Waren große Enttäuschungen dabei. Große, große menschliche, geschäftliche Enttäuschungen. Da waren Personen dabei, denen ich vorher viel geholfen habe, auch auf menschlicher Ebene. Ne, auch selbst wenn ich ein Geschäftspartner von dir bin zum Beispiel. Am Ende sind wir Mensch zu Mensch. Wir sind ja keine Maschinen. Das heißt, wenn ich merke, irgendwas ist, belastet dich, du sprichst mit mir, du suchst vielleicht das Gespräch, du suchst meinen Ratschlag, du suchst in irgendeiner Form einen Tipp, eine Möglichkeit, wie ich dir helfen kann, dann mache ich das. Warum denn auch nicht? Warum sollte ich dir nicht helfen? Ich sehe da keinen Grund. Und gerade diese Menschen, denen du vorher geholfen hast und die zum Beispiel gar nicht das Gespräch zu mir gesucht haben, die haben ja nicht mal gefragt. Das fand ich so schlimm. Stimmt das denn eigentlich, was über dich behauptet wird? Sondern die haben sich einfach abgewandt. Die sind mir dann auf einmal entfolgt auf den sozialen Medien. Ich merke dann so hintenrum, wo es dann heißt so, man möchte keinen Kontakt mehr zu mir, wie auch immer, privat. Auf einmal kamen dann so Kommentare von der einen oder anderen Person. Ja, ich wusste schon immer, das, was du machst irgendwie, das hat keine Hand und Fuß, weil du hast es ja gar nicht gelernt. Du bist ja Hauptschüler und so, und du hast es ja nicht studiert und was weiß ich, du bist ja da reingerutscht in die ganze Sache. Das kann ja nicht rechtens sein. Und da waren sehr, sehr viele Enttäuschungen dabei, aber sehr viele Learnings, wo ich gemerkt habe so, aha, okay, wen lasse ich wie nah an mich ran? Und wie sehr beschäftige ich mich mit deinen Problemen? Ja, wie sehr lasse ich mich von deinen Problemen beeinflussen und sag so, hey, muss ich dir helfen? Muss ich dir nicht helfen? Was habe ich jetzt davon, dir zu helfen? Bekomme ich überhaupt was zurück? Ja, kommt da auch was? Ist das so eine Einbahnstraße? Oder ist das so ein Infinity-Ding so? Da passiert auch was auf der anderen Seite. Waren viele Enttäuschungen dabei. Aber nicht nur Enttäuschungen, lass uns nicht nur von negativen Dingen sprechen. Es waren auch viele positive Dinge dabei. Es haben sich Leute gemeldet aus dem Nichts, als das passiert ist, die mir Mut zugesprochen haben, wo ich aus allen Wolken gefallen bin und dachte so, wo kommt der denn auf einmal her? Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Und das fand ich auch sehr toll.
Wow. Aber um es mal klar zu ziehen, um die Learnings daraus zu nehmen, was ist wirklich passiert? Hast du Schrottimmobilien verkauft? War die Finanzierung schwierig? Was ist genau passiert?
Was ist passiert? Relativ simpel. Der Projektentwickler, der uns zu 90% mit Objekten versorgt hat, der mal ganz klein angefangen hat und mit mir sehr, sehr schnell sehr groß geworden ist, durch mich, der hat irgendwann seinen Pflicht nicht mehr nachgekommen. Da ging es gar nicht per se um Schrottimmobilien, sondern ging es einfach nur darum, dass er seinen Sanierungs- und Renovierungspflichten nicht nachgekommen ist. Also er hat einfach die Arbeit nicht gemacht, die er hätte tun sollen. Die wurde sogar notariell beglaubigt, beurkundet und er hat es trotzdem nicht getan. Das heißt, wenn du irgendwo bist und du bist auf einer halben Baustelle, dann ist ja irgendwas nicht fertig. Dann verbindest du das automatisch mit Schrott. Ja, weil auf einmal was nicht stimmt. Dann gab es natürlich bei einem Objekt einen Keller, der war feucht. Da kamen dann Spiegel dahin, haben gesagt, ja, das ist ein Schimmelkeller. Nein, das war kein Schimmelkeller. Da kam dem Nachgang noch ein Sachverständiger, der hat das dann geprüft, gesagt, hey, dieser Feuchtigkeitsgrad in einem Gewölbekeller, wer sich ein bisschen auskennt, der ist jahrgangstypisch. Den kannst du auch nicht mal trockenlegen. Finanzierungen war ein Thema, was du vorhin angesprochen hast. Wir haben nie Finanzierung selber durchgeführt. Es gab immer externe Banken und Finanzierer, die Kunden begleitet haben. Und da gab es einen speziellen Finanzierer, der hat sehr viele Finanzierungen gemacht, der hat die Kunden auch begleitet mit klassischen Bausparfinanzierungen von einem Laden, wo ich jetzt nicht namentlich benennen musste, um jetzt Werbung für die zu machen, was schon lange vor mir gab. Ne? Also da gab es so viele Narrative, die geschaffen worden sind, Schrottimmobilien, riskante Finanzierungen. Nein, da war kein Schrott dabei, da waren einfach nicht fertige Objekte im Spiel. Ne? Und ich habe einen Fehler gemacht natürlich, einen gravierenden Fehler. Bei der einen oder anderen Immobilie, die beurkundet wurde, wurden sogenannte Abtretungen an mich geleistet, also Zahlungen, wo nach außen hin auch das Narrativ geschaffen wurde, es seien meine Provisionen gewesen, aber es waren eben nicht meine Provisionen, sondern der Projektentwickler hat dann für seine Arbeit, wie Aufteilung der Objekte, Neuvermietung, Renovierung, Sanierung, alles was dazugehört, Begleitung, seinen Bärenanteil genommen. Und mir selber sind in Summe zwischen 4-5% geblieben, wenn ich es jetzt genau abrechne. Wenn ich den externen Vertrieb noch dazu nehme, die ganzen Objekte verkauft haben, an die Leads, die reingekommen sind, die haben ihren Anteil bekommen. Aber mir, bei Immotommy selber, sind 4-5% vom Kaufpreis geblieben. Und das sind eben so Dinge, die ich dann im Nachgang auch aufgeklärt habe. Ich habe so Statement-Videos gepostet gehabt, auch einmal ein etwas persönlicheres, 2-3 Tage danach, was sehr emotional behaftet war, aufgrund der Lage, dass da Morddrohungen reinkamen Richtung Familie. Ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, ich weiß, wo du wohnst und das macht ja ein bisschen was mit dir, weil wie schon eingangs erwähnt, ich bin ja so einer Situation nie ausgeliefert gewesen. Ich muss ja da auch erstmal klarkommen damit und ich bin ja auch nur ein Mensch, auch wenn ich Immo-Tommy bin. Aber dann, als ich dann wieder zurück war aus dem Urlaub, habe ich dann so ein 15-17-minütiges Video gemacht, wo ich eben genau auf diese ganzen Themen eingegangen bin, die halt komplett rational von mir behandelt wurden.
Hast du Morddrohungen bekommen von Menschen, die da ihr Geld verloren haben?
Nein, eigentlich nur von Menschen, die mich gar nicht kennen.
Okay.
Ja, also nur von Menschen, die mir auf den sozialen Medien gedroht haben, die ich gar nicht kenne, die mich nicht kennen.
Okay.
Die von den Geschichten natürlich gelesen haben und sich dann getriggert gefühlt haben, irgendwie jetzt herzugehen und mich steinigen zu wollen.
Du sagst natürlich, du hast auf die Fresse gekriegt, das ist der Titel deines Buches. Wie gehst du um mit den Menschen, die investiert haben, die an dich geglaubt haben, die an deinen Brand geglaubt haben, an Tommy geglaubt haben und jetzt ihr Geld verloren haben?
Ich habe viel dafür bezahlt. Also ich habe sehr viel bezahlt. Ich habe die letzten 1,5 Jahre 1,5 bis fast 2 Millionen Euro verloren. Von Anwälte bis Schadensersatz, beziehungsweise nicht nur Schadensersatz, sondern einfach Schadensbegrenzung. Warum? Weil die beteiligten Personen, die zu diesem vermeintlichen Schaden dazu beigetragen haben, sich dann selber aus der Schusslinie genommen. Die haben sich in eine sehr bequeme Position begeben, einfach abzusitzen und zu warten und zu gucken, was passiert. Und dann wissen wir selber, wie das ist, mit Anwälten zu arbeiten, mit Gerichten zu arbeiten. Das ist ja alles auf Zeit. Weil gerade die betroffene Person, die ja so den meisten Schaden bei mir verursacht hat, mit der bin ich ja selber vor Gericht, weil er mir noch 150.000 Euro schuldet, ja, und schon zweimal den Gerichtstermin wegen Krankheit und Hund ist umgefallen und Hamster ist krank und keine Ahnung verschoben und da werden halt solche Termine um ein halbes Jahr verlegt. Das heißt, da wird viel auf Zeit gespielt, um dann natürlich sich selber vor seiner Verantwortung zu winden. Und ich habe aber früher reagiert, wenn natürlich Leute kamen, wo dann irgendwas nicht gepasst hat oder wo hier was war, dort was war, dann bin ich halt, ich habe nicht über, weil eigentlich rein rechtlich gesehen müsste ich gar nichts davon bezahlen, weil ich war nur der Vermittler in dem Moment. Aber natürlich bin ich das Brand, wo der Kunde im ersten Moment kam, das, was du sagst, und an mich geglaubt hat. Der natürlich nicht bei dem gekauft hat, bei dem finanziert hat, der macht die Hausverwaltung, der macht die Sonderverwaltung, das ist der Notar, das ist die Bank, sondern der kommt erstmal per se zu mir. Also das heißt, ich muss ja in meine Brand wieder reinvestieren, um den Trust wiederherzustellen bei den Leuten und habe dann Dinge bezahlt, die gar nicht auf meinem Mist gewachsen sind. Aber es war mir egal in dem Moment, weil ich dann gesehen habe, so hey, die Leute sind auch teilweise dann in eine finanzielle Schieflage gelangt. Ich kann das ja so nicht verantworten. Ja, also habe ich hier mal 10 gezahlt, da mal 12.000, da 20, da 30, da 5, da 4. Und das, wenn du es halt 1,5 Jahre machst, dann kommt halt ein ordentliches Sümmchen bei zusammen.
Okay. Dein Buch heißt Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg. Wie willst du für dich in Zukunft deinen Erfolg garantieren? Oder was ist jetzt aus diesem Case dein wichtigstes Learning? Du hast angefangen als One-Man-Show, aber dann ist dein Business so erfolgreich geworden, dass du skaliert hast, Leute dazugenommen hast, auch dazu nehmen musstest. Aber ja auch festgestellt hast am Ende, eigentlich hattest du welche dabei, denen du auch nicht vertrauen kannst. Was kann man als Learning da mitnehmen?
Aber es gibt ein paar Learnings. Also was für mich jetzt ganz klar war, ist ja, ich habe ja alle Leute, die mich bis zu dem Zeitpunkt des Shitstorms begleitet haben, ausgesondert. Externe Vertriebler, Objektlieferanten, Immobilienlieferanten, Finanzierer. Es gibt niemanden mehr, der von früher dabei ist. Dann habe ich mich gesund geschrumpft und festgestellt, ich gebe gewissen Menschen auf meiner Reise nicht mehr so eine übergeordnete Rolle, die ich nicht kontrollieren kann. Also Controlling ist für mich an erster Stelle. Alles, was passiert, zu jedem Zeitpunkt in meinem Unternehmen, wird immer von mir überblickt. Es gibt kein blindes Vertrauen mehr. Weil eine Sache ist auf jeden Fall mal ganz klar, wenn du sehr schnell erfolgreich wirst, ob das jetzt monetär ist, Reichweite, das Erste, was hier passiert ist, und das kann ich blind unterschreiben, es werden sich immer erstmal die falschen Menschen an dich dran heften. Weil jeder will sich erstmal mit an deinem Erfolg hochziehen. Keiner hat Bock, ihn selber zu produzieren. Es ist ja einfacher, von deinem zu partizipieren. Und das habe ich schmerzhaft erlernen müssen. Das heißt, bei mir musst du dir erstmal dein Vertrauen verdienen. Und insofern habe ich erstmal alles gesund geschrumpft. Langsamer, viel langsamer alles. Nicht mehr dieses schnell, schnell, schnell. Ich lehne sehr, sehr vieles ab, wo ich nicht fühle. Und wo ich sage so, ich habe da keinen Benefit davon. Ich sage viel öfter Nein als Ja. Und ja, das waren meine Learnings davon. Und warum auf die Fresse, warum das Buch? Weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo jeder gern das haben wollen würde, was ich habe, vermeintlich. Ich dir aber damit zeigen will, es gibt einen Preis, den du dafür bezahlst. Und die Frage ist, bist du bereit? Weil ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Wäre ich in meinen Anfang 20ern gewesen und das wäre mir passiert, ich weiß nicht, ob ich lebend herausgekommen wäre, psychisch gesehen. Weil ich glaube, wenn einem jungen Menschen das widerfährt, dieses Pensum an öffentlichem Shitstorm, an öffentlichen Hate an deiner Person, ich glaube, viele junge Menschen wären darin zugrunde gegangen.
Wow. Du hast gerade nochmal gesagt, welchen Preis man dafür zahlt. Was war für dich der härteste Preis, den du dabei bezahlt hast?
Auf dem Weg?
Ja, auf dem Weg, auf dem Höhepunkt des Shitstorms.
Ich sag mal so, Erfolg macht einsam.
Hast du dich so einsam gefühlt wie noch nie?
Ja, Erfolg macht einsam. Und alle sind da. Wenn alles toll ist, sind alle da. Alle sind da. Wenn die Sonne scheint, jeder ist da. Jeder ist dein Freund. Jeder möchte ein bisschen was von, jeder streichelt an dir rum. Ich möchte auch so ein bisschen was von deinem Fame haben. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn es dann anfängt zu gewittern und zu stürmen und du dich umsiehst, dann stellst du fest, oh, wir sind ja alle weg.
Keiner mehr da. Oh Mann, Tommy, wir müssen gleich wirklich über deinen Weg von Null auf Fame reden. Aber ich würde gerne, weil wir gerade beim Thema Immobilien sind, noch ein paar Learnings mitnehmen, weil du bist natürlich Europas erfolgreichster, größter Immobilien-Creator. Und in deinem Buch sind übrigens ja auch ein paar wirklich tolle Zahlen drin. Und ich finde ganz, ganz wichtige Erkenntnisse. Eins ist offenbar, dass Wohneigentum, die Sehnsucht nach wirklich nicht zu mieten, sondern besitzen, Wohnung, Haus, whatever, ist der größte Wunsch der Deutschen. Es ist das größte Sparziel der Deutschen. Also 33% haben Wohneigentum als oberstes Sparziel, habe ich gerade bei dir gelesen.
Richtig. Aber das Paradoxe ist, wenn man das im europäischen Vergleich sieht, von den Statistiken her, leben die meisten Leute noch zur Miete. Der Eigentumsanteil in Deutschland ist mitunter am geringsten in ganz Europa. Das ist das Paradoxe eigentlich. Im Ausland sieht es ganz anders aus. Die meisten Menschen leben im Eigentum, hier nicht. Und ich komme ja aus Stuttgart, aus dem Schwabenländle. Bei uns sagt man ja, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, das heißt, arbeiten, arbeiten, Haus bauen. Und jeder wünscht sich natürlich Wohneigentum, hat so das Ziel. Wir leben natürlich aber jetzt in einer Zeit aufgrund von verschiedenen Themen, die sich auftun. Baukosten, gestiegene Zinsen, wirtschaftliche Lage ist sehr schwierig geworden, Verdienst kommt nicht mit, dass sich immer weniger Menschen Wohneigentum leisten können. Ich habe jetzt letzte Woche ein Q&A gemacht auf Instagram, da hat mich jemand gefragt, wie viel muss ich denn verdienen, um mir ein 600.000 Euro Haus zu kaufen? Und da sage ich, es gibt eine ganz einfache Rechnung. Man sagt, die Kreditrate sollte nie so 40% deines Einkommens überschreiten. Wenn ich das runterrechne mit einem Zins von 4%, wo wir uns aktuell befinden, mit einer Tilgung von 2%, du hast eine Gesamtannuität von 6%, dann musst du monatlich zwischen 6.000 bis 7.000 Euro netto verdienen, um dir ein 600.000 Euro Haus leisten zu können. Und natürlich noch das dementsprechende Eigenkapital mitbringen. Wenn wir jetzt in Baden-Württemberg wären, bei mir dann 7% vom Kaufpreis mal, nur um die Kaufnebenkosten zu bedienen. Da bist du schnell mal bei 42, 43 Riesen. Ja. Und wenn die Bank, was heute auch sehr, sehr oft vorkommt, das ist der nächste Punkt, die Banken wollen keine 100-107% Finanzierung mehr begleiten, aus Sicherheitsgründen, aufgrund von politischer Lage, weil sich da auch sehr, sehr viel tut, sagen die, so Freund, du bringst jetzt noch 5 bis 10, vielleicht sogar 20% in die Finanzierung mit ein und schwuppdiwupp bist du bei 100.000 Euro Eigenkapital, ja, musst 6 bis 7.000 Euro netto verdienen. Und wenn ich jetzt die ganze Bevölkerung mal nehme, einen Querschnitt davon, wer verdient das denn und wer hat dieses Geld auf Seite?
Und nochmal, wir sind hier gerade in München im The Flag, wir haben einen wunderbaren Blick über München. Ich glaube, ich sehe hier gar nichts, was du für 600.000 Euro kaufen
kannst. Gerade in München. Gerade in München, wo der durchschnittliche Quadratmeterpreis irgendwo bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro ist. Wenn du da bei einer 100 Quadratmeter Wohnung nur bist, dann bist du mal locker 600.000, 700.000 Euro los.
Ja, Wahnsinn. Finanzierung ist das große Problem. Ich habe in deinem Buch gelesen, 25% aller Immobilienkäufe scheitern, weil es Finanzierungsprobleme gibt.
Ja.
Das heißt, die Leute wünschen sich was, haben eine Sehnsucht, aber merken dann, reicht nicht.
Es ist auch immer die falsche Vorgehensweise. Menschen kommen her und schauen sich Immobilien an, die sie sich gar nicht leisten können, weil sie einfach von den Schritten her ganz woanders anfangen. Die überspringen die ersten 2 Schritte und gehen direkt zu Schritt 3. Ich schaue mir, sagen wir mal, ich verdiene jetzt 2 netto und ich fange jetzt an, mir Wohnungen anzugucken, die 300.000, 400.000, 500.000 Euro kosten. Und dann sage ich bei der 1 zu. Und dann gehe ich zur Bank und die Bank sagt, hoppla, du bist ja nur bis 150 finanzierbar. Das heißt, es geht ja schon mal gar nicht auf, ja? Warum? Weil du vorher deinen Rahmen gar nicht abgesteckt hast. Die meisten, das fängt ja schon damit an. Ich habe mit Content angefangen, mit reinem Spitzen-Immobilien-Content 2020. Das habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Ich habe alles alleine gemacht am Anfang. Vertrieb, Kooperation, Social Media, Content, alles. Dann bin ich ja in den ganzen Gesprächen drin gewesen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ich spreche über Immobilienkäufe, aber die meisten Menschen sind noch hier, die sind gar nicht so weit, weil die im Dispo sind, jeden Scheiß finanzieren müssen, ihren Urlaub finanzieren, den Fernseher finanzieren, das Ladekabel finanzieren, Auto finanzieren. Dann haben die Schulden, dann leben die über ihre Verhältnisse, dann haben die Schufa-Einträge. Also ich merke, der Querschnitt der Gesellschaft ist gar nicht bereit überhaupt dazu, eine Immobilie zu kaufen, weil die sich selber und ihre Finanzen gar nicht von Haus aus im Griff haben. Und der erste Schritt ist, zur Bank zu gehen oder zu einem Finanzierungsberater und erstmal zu checken, hey, was kann ich überhaupt leisten? Und dann gehst du raus und schaust, was du dir kaufen möchtest, was nicht. Ich gehe auch nicht in ein 5-Sterne-Restaurant mit 5 Euro in der Tasche. Funktioniert ja irgendwo nicht. Wird nicht klappen. Du musst danach dann wahrscheinlich Teller waschen, um lebend da rauszukommen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt in der jetzigen Lage, wo wir uns befinden, die noch komplizierter geworden ist aufgrund von politischen Gestaltungen auf EU-Ebene. Energieeffizienz, ganz, ganz großes Thema geworden. Banken begleiten bestimmte Objekte nicht mehr, die Energieeffizienz F, G und H haben, ja, weil die müssen ja energetisch erstmal auf einen C oder einen D gebracht werden, weil ja bis 2033 die ganzen Objekte glattgezogen werden müssen. Was faktisch in Deutschland, wenn ich uns einfach angucke, was für ein Bürokratieberg wir sind, nicht funktionieren wird, weil wir von über 7 Millionen Immobilien reden, die auf Vordermann gebracht werden müssen bis 2033. Wir schaffen es ja nicht mal, Stuttgart 21 pünktlich hinzukriegen. Wir sind bei Jahr 2026, das heißt, wir sind 5 Jahre im Verzug. Wie sollen wir 7 Millionen Immobilien auf Vordermann bekommen? Das geht ja gar nicht.
Und das heißt auch für jeden, der eine Immobilie kaufen will, jetzt dringend darauf achten, dass es auch alle Energiestandards erfüllt.
Ja, und Energiestandards erfüllt. Und der nächste Punkt ist, wenn du dahin gehst, dann musst du, wenn du willst, die Bank das begleitet, ein Sanierungskonzept mit vorlegen, aus dem hervorgeht, was du bereit bist zu tun, um dieses Objekt auf einen energetisch besseren Standard hinzuzuführen. Ansonsten, wenn die Bank das begleitet, kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du automatisch auch einen schlechteren Zins bekommen.
Wow, okay.
Ich weiß, es sind jetzt sehr viele
Informationen. Nein, ich finde das total spannend, weil viele natürlich naiv rangehen, genau wie du sagst. Die gehen irgendwo hin, sehen eine tolle Immobilie, sagen, oh, die kaufe ich jetzt, will ich jetzt haben und fragen aber nicht, was da vielleicht noch einfach an Folgekosten dran ist. Und richtig. Eine Folgekost ist ja beispielsweise, wenn du es dann noch energetisch sanieren musst, was ja nicht günstig ist.
Null.
Was ja schnell noch mal
klar gibt es da Förderungen, KfW-Töpfe und hast du nicht gesehen, aber trotzdem musst du erstmal viel aus eigener Tasche vorziehen.
Eine andere spannende Zahl aus deinem Buch ist, 30% aller Käufer sagen rückblickend, dass sie zu teuer finanziert haben.
Ja, es gab natürlich eine Phase, das war die Niedrigzinsphase. Ne, vor, wenn wir uns daran erinnern, noch vor 3-4 Jahren, da hatten wir Zinsen wie noch nie in Deutschland mit 0,5%. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Immobilienpreise explodiert sind. Wenn man das jetzt heute betrachtet, dann kriegst du die Immobilien, die du damals finanziert hast, irgendwie, gehen wir mal jetzt von Stuttgart aus, für 6.000 auf den Meter, die kriegst du jetzt halt für 4. Warum? Weil natürlich die Objekte nicht mehr verkauft werden, die Preise sind gesunken, weil die Zinsen höher sind. Das heißt, die monatliche Rate hat sich auch entsprechend verändert und somit hat sich auch der Immobilienmarkt verändert. Die Preise sind rapide nach unten gegangen. Klar, jetzt sind sie wieder ein Stück weit hoch, wir haben so einen Seitwärtstrend. Aber es gibt auch nicht mehr so viele Transaktionen wie früher. Also viele Immobilien bleiben lange, lange in den Portalen liegen. Und ich habe ja so ein Tool, wo ich sehen kann, was in der Preishistorie passiert ist. Preisreduktionen passieren von selbst, ohne dass du verhandeln musst. Da hat sich viel getan. Und es gibt natürlich Zeiten und Phasen, wie jetzt in der Niedrigzinsphase, wo, wenn man das so rückblickend betrachtet, dass man zu teuer eingekauft hat. Oder dass du einen emotionalen Kauf getätigt hast. Gerade wenn du jetzt ein Eigenheim kaufst. Es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen einer Kapitalanlage und Eigenheim, dass wenn du einen emotionalen Kauf tätigst und keinen rationalen Kauf, dass du vielleicht darüber hinweg siehst, dass du zu teuer eingekauft hast, weil dir die Lage so sehr gefällt, weil ich jetzt hier auf Rooftop in München bin, dann bin ich bereit, 10.000 auf den Meter zu zahlen, weil ich das hier genießen kann jeden Tag, ja. Und ich habe hier den schnellen Weg, gegenüber ist der Bäcker, da vorne ist die Bushaltestelle, meine Kinder gehen dort zur Schule, ich habe kurze Wege zur Arbeit, ich muss mich jeden Tag abmühen. Das heißt, durch diese Annehmlichkeiten, die das bietet und weil das so schön ist, der Balkon ist auf Süden ausgerichtet, ja, meine Frau hat eine ganz tolle Küche, die sie bekommt, die Kinder haben ein ganz tolles Zimmer, bin ich bereit, auch mehr dafür zu zahlen.
Spannend, spannend, spannend. Wenn du heute hier bist, wieder einen Rat an die Tomorrow Community, für alle, die jetzt den Podcast bis hierhin gehört haben, gesagt haben, ich will auch gerade kaufen. Was sind aus deiner Sicht die drei größten Fehler, die alle machen, wenn sie Immobilien kaufen wollen?
Emotional an die Sache ranzugehen. Völlig egal, ob Eigenheim oder Kapitalanlage, Emotionen sollten kein Kaufentscheid sein für die Immobilie. Weil ich sage, eine Immobilie ist kein T-Shirt, das ist keine tolle NBA-Tissot-Jacke, das ist kein Brötchen, was du kaufst. Das ist ein Invest, was du tätigst, was dein Leben maßgeblich beeinflusst. Und zwar dein Leben lang und das auch vielleicht deiner Kinder. Das heißt, es muss wohl überlegt sein. Setz dich hin, mach Notizen, schreib alles auf, Pro und Contra. Dann das nächste Thema, die Lage. Ja, wo kaufst du denn? Weil viele Menschen lassen sich irgendwie von netten Zahlen beeindrucken, von irgendwelchen Objekten in irgendwelchen D- und E-Lagen, die vermeintlich als das Next Big Thing verkauft werden von irgendwelchen Vertrieben da draußen, weil ja sehr, sehr stark die sozialen Medien auch mittlerweile von Werbung geprägt ist, dass du halt sehr viel Werbung kriegst von irgendwelchen Immobilien, die aber scheiße sind von der Wertentwicklung. Ja, du hast nämlich große Risiken dann, über die keiner spricht. Alles ist immer nur toll, aber es ist nicht alles toll, weil du hast ein Leerstandsrisiko, was da sein kann. Du hast ein Wertentwicklungspotenzial, was nicht nach oben geht, sondern vielleicht nach unten, weil dieser Ort und diese Lage dazu neigt, dass die Leute eher wegziehen, anstatt dass sie zuziehen. Das macht den Ort einfach unattraktiver. Ja, und dann natürlich ein großer Fehler ist auch hier wieder zu teuer eingekauft, finanzielle Lage abstecken. Du solltest nicht auf Messerschneide finanzieren, weil ich habe viele natürlich gesehen, die so finanziert haben, dass wenn nur der Waschbecken in deren Immobilie kaputt geht, die schon in der finanziellen Schieflage sind. Und noch ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt kein Haus kaufst, sondern eine Wohnung in einer bestehenden WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft mit einer Hausverwaltung und du lässt dich beraten von weiß Gott wem. Ob das ein Vertrieb ist, ob das ein Makler ist, ob das eine Bank ist. Alles prüfen. Oftmals wurden in der Vergangenheit bei Wohnungseigentümerversammlungen Dinge beschlossen. Sonderumlagen zum Beispiel, großes Stichwort, wo du gar nicht mitbekommst. Wo du dir dann nicht Probleme einkaufst, aber du kaufst dir Investitionen ein, von denen du nichts weißt. Das habe ich nämlich oft mitbekommen, dass dann auf einmal heißt, so in einem halben Jahr und einem Dreivierteljahr, so, wir haben jetzt hier eine Sanierung. Hier das Objekt, die Fassade muss gemacht werden oder neues Dach. jetzt brauchen wir 25.000 Euro von jedem Eigentümer. Wo kriegst du die her? Die waren gar nicht einkalkuliert, ja? Und ganz wichtig, das habe ich einmal erlebt, als ich in Zara war, da kam ein junger Mann auf mich zu, der hat mir ganz stolz gezeigt, dass er nächste Woche beim Notar ist und eine Immobilie kauft, die ihm von der Bank verkauft wurde. Bankenname nenne ich jetzt nicht. Und viele denken, wenn ihr eine Bank eine Immobilie verkauft, die sind ja super seriös, das ist ja viel besser wie ein Makler oder ein Vertrieb. Nein, es ist eben nicht so. Am Ende sitzt da auch nur ein Makler, der sein Geschäft machen will, seine Provision einheimsen will. Dieses Objekt war eine reine Katastrophe aus so vielerlei Hinsichten. Und der Typ war gerade mal 23 und er dachte, er macht den Deal seines Lebens. Das heißt, prüfe jedes Angebot genauestens. Was passiert links, was passiert rechts? Heutzutage ist es noch viel, viel einfacher, als ich früher angefangen habe. Ey, du kannst ein Exposé nehmen, hau das doch in ChatGPT rein und sag mir, ist das ein gutes oder ein schlechtes Angebot? Was sind die Pros, was sind die Kontra? Es war ja nie einfacher. Du musst ja nicht mal Content konsumieren von mir oder was ich will. Es gibt ja KI, die dir wunderbar helfen kann, um Entscheidungen zu treffen, ob die richtig oder schlecht sind.
Guter Tipp, guter Tipp. Und wenn es um Immobilien geht, die als Geldanlage dienen sollen, Altersvorsorge, was ja auch sehr, sehr viele machen, glaube ich, ist ein Learning, wenn ich es gesehen habe, sich die Immobilie vorher anzugucken.
100%.
Ich habe gerade noch in Vorbereitung auf unseren Podcast gesehen, dass es immer noch unglaublich viele Leute gibt, die Immobilien kaufen als Geldanlage, als Invest, ohne es jemals gesehen zu haben.
Ja, ich hatte vorletzte Woche auch einen Podcast ausgestrahlt bei mir mit dem Gast, der aus der Immobranche ist, der kommt aus dem Osten, der mir auch gesagt hat, hey, es gibt so viele Kunden, die bei ihm kaufen, die Immobilien nicht sehen wollen, weil die nicht bereit sind, 500-600 Kilometer zu fahren. Ne, der macht auch viel Werbung auf den sozialen Medien. Und dann kauft halt jemand aus München in Dresden. Und die sagen, nö, passt, wir gehen beurkunden. Und dann sagt er aber auf der anderen Seite, wenn sie sich dann einen neuen Kühlschrank holen, ja, oder einen neuen Fernseher oder weiß Gott was, dann sind sie bereit, Stunden und Tage dafür zu investieren, auf Vergleichsplattformen zu gehen, im Internet, zu Mediamarkt, zu Saturn, hier, da, Vergleiche ziehen, wo kann ich 50 Euro sparen, wo habe ich vielleicht mehr, kriege ich hier noch was geschenkt. Da ist man Stunden bereit und Tage bereit, Vergleiche zu ziehen, aber für eine Immobilie, die dich 100, 200, 300.000 Euro kostet, bist du nicht mal bereit, einen Tag irgendwo hinzufahren, um dir das Objekt anzugucken, wo du ein Invest tätigst, was dein Leben ruinieren kann faktisch oder natürlich zu einem besseren Leben beiführen, aber ein elektronisches Produkt, da hast du kein Problem damit, Tage damit aufzuwenden.
Faszinierend, wirklich faszinierend. Tommy, das ist so krass, dass du hier bist und danke für die Insights über das Immobilienbusiness. Ich würde gern noch was anderes von dir lernen, weil mich das auch bei unserem ersten Treffen fasziniert hat, wenn man sich mit dir als Person beschäftigt, dass man natürlich heute sieht man deinen Fame, man folgt dir und sieht, du bist erfolgreich. Und wenn man aber sieht, wo du herkommst, war das nicht abzusehen. Und ich sag mal jetzt nochmal zu meinem Buch, Der Code zum Erfolg, definierst du nochmal einen anderen Code zum Erfolg, weil du einen Weg gegangen bist, der ja vielen einfach auch Mut macht und Inspiration sein kann für viele Menschen, dass du es eben schaffen kannst, ja, trotz aller Widerstände. Und da schreibst du ja auch in deinem Buch, dass du ganz klar sagst, hey, vom Problemschüler, vom Hauptschüler zum Macher. Und das klingt immer so einfach und paper. Oder wenn ich das jetzt als LinkedIn-Post sehen würde, würde ich sagen, ja, okay, hat jemand über ChatGPT geschrieben. Aber bei dir ist das einfach dein krasses Leben. Und ich würde das gerne verstehen, wie du diesen Weg gemacht hast. Möchte aber gerne mit der Frage anfangen, hast du dafür auch dieses Buch geschrieben? Weil es steht ein Satz drin, den ich ganz interessant finde, dass du sagst, dieses Buch widme ich denen, die schon mal auf die Fresse bekommen haben, die trotzdem weitergemacht haben, aber du widmest es auch den Kämpfern, den Stillen und den Ungesehenen.
Ja.
Und da habe ich so drüber nachgedacht, gibt es wahrscheinlich so viele Ungesehene und Stille, die sich gar nicht trauen, so einen Weg zu gehen, wie du ihn gegangen bist oder wie ist deine Perspektive?
Die gibt es häufiger als die andere Variante. Es gibt viel mehr stille und ungesehene Kämpfer da draußen jeden Tag, die jeden Morgen aufstehen mit einem Kampf und jeden Abend mit einem Kampf schlafen gehen, mit einem Inneren. Denn wenn ich still und ungesehen sage, dann meine ich die Menschen, die nicht sichtbar sind wie ich oder die nicht damit hausieren gehen mit ihren Problemen, mit ihren Struggles, mit ihrem auf die Fresse bekommen. Weil jeder von uns bekommt ja auf die Fresse. Ist ja auch, jeder hat Rückschläge und jeder empfindet ja seine Probleme immer als die schlimmsten da draußen, ja. Aber wenn du mal alle Probleme, wenn du mal 50 Menschen nimmst, schmeißt ihr ganze Probleme in die Luft und die Probleme von dem einen landen bei dem anderen, merkt der andere so, hey, das ist ja gar nicht so schwierig. Das ist ja gar nicht so schlimm wie meine eigenen. Warum habe ich das gesagt? Mein Geschäftspartner hat neulich einen ganz guten Satz zu mir gesagt, der so, hey, wenn ich mir dein Umfeld angucke und wo du herkommst, rein logisch gesehen, hättest du gar nicht erfolgreich sein dürfen. Man sagt ja immer so, du bist ja die Summe der 5 Menschen, die dich umgeben. Und wenn ich das schon von meinem Kindesbein auf ansehe, meinem Freundeskreis, Partner, Partnerinnen, die ich hatte, wie auch immer, was mich so umgeben hat, ich hätte faktisch nicht erfolgreich sein dürfen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Weil ich mir von niemandem habe was sagen lassen im Leben. Also ich hatte immer die Größe besessen, auch wenn ich oft geplagt war von Selbstzweifeln, wenn ich kein Selbstbewusstsein auch lange hatte und an mir selber gezweifelt habe, habe ich trotzdem immer so dieses innere Feuer gehabt, wo mir gesagt hat, nein, ich lasse nicht zu, dass das, was du in mir siehst, mich beeinflusst und mich so sehr prägt, dass ich das auch anfange in mir zu sehen. Ich bin mehr als das, was du sagst.
Aber lass uns da mal an deinen Startpunkt gehen, Tommy. Du bist in Stuttgart geboren.
In Stuttgart-Freiberg im Plattenbau, im 10. Stock. Ja, in der Platte. Ich habe erst neulich auch einen Insta-Post gemacht, wo ich vor diesem Haus stand, in dem ich aufgewachsen bin die ersten 12 Jahre. Ja, richtig Platte, sozialer Brennpunkt. Ja, da bin ich aufgewachsen die ersten 12 Jahre und da bin ich groß geworden mit meiner Mutter, Scheidungskind, die damals ihren zweiten Mann hatte, in der Zwei-Zimmer-Bude, in der wir gelebt haben. Das waren so die Anfänge. Kein gepimpert werden, kein Gold in den Arsch geblasen, kein goldener Löffel im Mund, im Gegenteil, gar nichts davon. Ja, ich war eher der Junge, der immer gehänselt wurde, gemobbt wurde in der Klasse, weil ich diese Deichmann-Victory-Schuhe hatte, weil sich meine Mutter keine Nikes, Adidas oder Pumas oder Filas leisten konnte.
Und dann Hauptschule?
Dann eher Problemschüler gewesen. Ich hatte eh immer ein Aufmerksamkeitsproblem im Unterricht. Ich war auch immer der Klassenkasper. Ich war auch immer der abgelenkt hat, der abgelenkt wurde. Derjenige, der dann öftermals vorm Klassenraum war als im Klassenraum, weil ich immer rausgeschmissen wurde. Ich war kein Liebling der Lehrer, der absolute Querulant. In der Schule habe ich mich eher so von den Noten durchgemogelt. Ja, so ich war so immer mehr schlecht als recht, aber dann irgendwie doch nicht so schlecht, dass ich dann sitzen geblieben bin oder rausgeflogen bin, habe mich dann so durchgewindet. Und zum Schluss habe ich meinen Abschluss dann gemacht. In Mathe war ich dann irgendwie erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Und zwar so gut, dass ich habe grundsätzlich nie Hausi gemacht. Ich war sehr hausaufgabenfaul. Ich habe auch nie gelernt. Aber das, was ich aufgefasst habe im Unterricht, das hat irgendwann kam so die ein oder andere Lehrerin, vor allem eine speziell in der Abschlussklasse, die so ein gewisses Potenzial in mir gesehen hat. Die gesagt hat, hey, das ist unfassbar, wie du aufgreifst, nur von dem Stoff, was wir im Unterricht machen, ohne dass du lernst, ohne dass du Hausis machst und daraus resultierend deine Tests machst, die von den Noten erstaunlich gut sind, dafür, was du eigentlich an Energie aufwendest, um das zu machen. Also es gab, ich erinnere mich noch an eine Situation in der Hauptschule, in der Abschlussklasse, in der 9., wo wir einen Test hatten in Mathe, 45 Minuten geht die Schulstunde und ich war nach 20 Minuten fertig und alle gucken und ich durfte dann, ich habe es meiner Lehrerin vorgelegt und weil sie jetzt nicht wollte, dass ich hier 25 Minuten rumsitze und den Unterricht störe, ich durfte zum Bäcker gehen, ich durfte rausgehen und durfte den Unterricht verlassen.
Aber Tommy, sag mir bitte eins, wo hast du das Selbstvertrauen herbekommen? Weil ich skizziere es mal, Stuttgart, da arbeiten die meisten Menschen bei Mercedes, bei Porsche, bei Bosch oder bei Bräuninger, sind eher rich, schaffe Häusle bauen. Du hast in der Wohnung deiner Mutter gewohnt, Plattenbau. Es ist weit weg von schaffe Häusle bauen. Du hast nicht die coolen Nike-Sneaker angehabt, sondern die Deichmann-Sneaker. Da gibt's ja auch viele Kids, die dann mit einem Blick nach unten zur Schule sich schleichen. Also wo hast du dieses Selbstvertrauen hergenommen?
Viel aus mir selbst, so ein Stück weit. Also ich war viel mit mir selbst beschäftigt. Ich habe ja mich sehr, sehr stark mit mir selbst beschäftigen müssen, reflektieren müssen, weil ich schon mit 17 so meine ersten psychischen Herausforderungen hatte in Form dessen, dass ich Panik, Angst und Depression bekommen habe. Dann hat sich das sehr, sehr lange Jahre gezogen. Und vieles in meinem Leben ist so viel passiert, dass ich halt mich mit mir selber beschäftigen musste, reflektieren, mich hinterfragen, wer bin ich und was kann ich. Meine Ausbildung hat mir einen sehr, sehr starken Selbstbewusstseins-Push gegeben, als ich reingerutscht bin in den Einzelhandel durch Schicksalsfügungen, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann verkaufen und ich kann mit Menschen und Menschen mögen mich, also fremde Menschen die mich gar nicht kennen, die nicht wissen, dass ich der Tommy bin, der nichts kann, nichts ist und nichts wird, sondern die sehen nur diesen Ausschnitt, dieses weiße Blatt in dem Moment von dem Verkäufer, mit dem ich im Gespräch ist, der sympathisch ist, der auf mich eingeht und dem ich vertraue und dem Tipp, den er mir gegeben hat oder sein Knowledge, was er hier hat, glaube und ihm das jetzt kaufen werde, den Artikel, den er mir jetzt gerade empfiehlt.
Stopp. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du dich gesehen hast als der Tommy, der nichts ist, der das Bild hat, der nichts wird, der nichts kann?
Das wurde mir gesagt zumindest. Also das wurde mir immer gesagt, so in der Kindheit und in der Jugend, aufgrund dessen, dass ich eben so ein Querschläger war, dass eben daraus resultierend ich nichts kann, nichts bin und nichts werde. Das hat mich so immer begleitet, so diese Wordings, die mir entgegengeworfen worden sind. Und dagegen habe ich halt angekämpft. Und ich sag nochmal, als ich mit 17 auch meine Ausbildung angefangen habe und wo ich dann gemerkt habe, so, hey, verkaufen liegt mir, krass. Ich wusste ja nicht, was sind meine Schwächen. Also meine Schwächen kannte ich, aber was sind meine Stärken? Es gab auch niemanden in meinem Umfeld, der das gesehen hat, der die Zeit sich genommen gesagt hat, hey Tommy, wow, du hast eine kreative Ader, die solltest du vielleicht mehr ausleben. Du bist sportlich begabt, du solltest mehr Sport machen, du bist hier gut, da gut. Es hat ja niemand was gesehen in mir. Es hat sich auch niemand die Zeit und Energie genommen, überhaupt mich anzugucken, also wirklich anzusehen.
Wow. Und dein erster Job, der deine Wahrnehmung von dir selbst auch verändert hat, ist interessanterweise in der Parfümerie gewesen. Ich finde das total spannend, dass ich bei dir war, in deinem Podcast, Tommy Unlocked, unbedingt mal anschauen. Da war ich in Stuttgart und sah erstmal ein riesiges Regal voller Parfums. Und weil du in der Parfümerie gelernt hast, bei Douglas, und was ich witzig finde noch, by the way, dass du eine Technik hast, eine ganz besondere, dir die Parfums aufzutragen. Yeah. Da hat ja jeder so seinen Trick. Cristiano Ronaldo zum Beispiel hat ja immer diesen Trick, dass er immer, weil er CR7 ist, macht er immer so 7 Stöße aus dem Flakon und der letzte geht dann halt immer so über den Kopf so. Und dann dreht er sich darunter, damit er Duft sich gut verteilt. Und du hast den Trick erstmal, dass du einfach grundverschiedene Parfums nimmst.
Ich sprühe die übereinander, ja. Ich nehme 2, 3 Düfte und kriege einen ganz neuen daraus, damit eben ich, wenn ich rausgehe, nicht vielleicht rieche wie jemand anders. Aber ich hake nochmal ein, Douglas war nicht mein erster Job. Mein erster Job war ein Aushilfsjob damals, wo ich 15, 16 war. Da habe ich damals in der Galeria Kaufhof abends den Boden gewischt. Warum? Weil ich meine Mutter ein Geburtstagsgeschenk kaufen wollte und ich hatte kein Geld. Ich brauchte Geld, also habe ich mir einen Aushilfsjob gesucht. Und dann bin ich damals in Stuttgart in der Königstraße in der Galeria Kaufhof abends, als Geschäftsschluss war nach 20 Uhr, habe ich den Boden nass gewischt, damit ich meine Mutter ein Geschenk kaufen konnte zum Geburtstag. Das war so mein allererster Job, den ich damals gemacht habe. Und später kam dann der Ausbildungsplatz dazu bei Douglas, wo ich meine Lehre gemacht habe, wo ich gelernt habe, dass ich verkaufen kann, wo ich gelernt habe, dass Menschen es mögen, von mir beraten zu werden, dass Menschen gerne von mir mit auf eine Reise genommen werden, auf eine Duftreise, wo ich gelernt habe, dass ich gut verkaufen kann, dass ich gut Vertrieb kann, ein bisschen meine Rolle gefunden habe, so, was kann ich ja nicht im Leben, wer bin ich eigentlich, was ist meine Stärke? Meine Stärke ist Kommunikation, meine Stärke ist, dass ich ein Grundvertrauen ausstrahle, wo Menschen sehr, sehr schnell das Gefühl haben, das Eis gebrochen zu haben mit mir und irgendwo sich vertraut fühlen.
Ich finde das total krass. Ich meine, du sitzt hier heute in München, Rooftop, kommst hier angereist, kurz aus Stuttgart, gehst gleich wieder zurück nach Stuttgart, machst weiter dein Business, bist Multimillionär, bist Europas Nummer 1 in deinem Business und wow, du erinnerst dich an den Moment, dass du im Kaufhaus den Boden gewischt hast, um für deine Mutter ein Geschenk zu kaufen.
Ja, klar, das waren ja also mitunter die prägenden Momente in meinem Leben. Mein erster Job, was habe ich getan, warum habe ich es getan? Meine Mama hatte Geburtstag und ich wollte ihr auch mal was schenken, weil ich ja sonst immer Geschenke von ihr bekommen habe, wollte ich was zurückgeben. Ich hatte kein Geld, ich brauche Geld, was ist naheliegend, ich brauche einen Job. Dann habe ich meinen Klassenkameraden gefragt, weil ich mitbekommen habe, der hat einen Job, was machst du da? Ja, ich gehe abends im Kaufhof putzen. Dann habe ich gesagt, okay, brauchen die noch Leute? Ich will auch. Und das war dann so der Einstieg ins Berufsleben.
Nach Douglas, auch super spannend, bist du im Verkaufsbusiness geblieben, aber du bist in einen Telefonladen gegangen bei Vodafone. Hast du gearbeitet und da hast du mal gesagt, hast du so hardcore verkaufen gelernt.
Boah, ja, das war Zuckerbrot und Peitsche, also das hatte nichts mehr mit Verkauf zu tun, das war ja dann Vertrieb, ne, das war dann umgekehrt, da ging es nicht so gut, diese im Laden Douglas oder H&M oder wie die auch nicht alle heißen, die Läden, Kunde kommt rein und du bedienst ihn halt, wenn er was braucht, sondern du musst proaktiv auf den Kunden zugehen und sein Interesse wecken, von dem er noch nichts weiß, durch bestimmte Techniken, die dir beigebracht werden, ja, rhetorisch. Und du musst halt verkaufen. Und da war es halt so, alle 3 Stunden mussten wir dann Zwischenstände schicken an unsere Bezirksleitung. Was haben wir heute verkauft an Verträgen? Und wenn dann der 2. oder 3. Zwischenstand mit 0 kam, dann kam, weißt du ganz genau, 5 Minuten später der Anruf, alle haben gezittert, wer geht ans Telefon, um dann Rede und Antwort zu stehen, warum wir heute noch nichts verkauft haben und was sind unsere Maßnahmen, um dagegen zu wirken, dass wir heute so und so viele Verträge abschließen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt kannst du ja drüber reden. Ich finde das so faszinierend. So viele Menschen gehen in einen Telefonladen und sagen, oh, ich muss mich mal beraten lassen. Und dann kommen sie mit einem neuen Vertrag oder einem neuen Handy und sagen, ja, der hat mich super beraten. Und du zeigst jetzt immer, es ist nur Verkaufsdruck. Der Verkäufer muss nur verkaufen.
Ich muss aber jetzt einlenken, heute in der Telekommunikationsbranche ist das zum Glück nicht mehr so. Also ich beobachte das ja selber, wenn ich jetzt in irgendwelchen Handyläden drin bin, ne, dass diese Art zu verkaufen, diese Brechstangenmethode, wie es damals angewendet wurde zu meiner Zeit, die gibt es nicht mehr. Dass diese Techniken funktionieren heute auch nicht mehr, denn du hast ja heute zig andere Möglichkeiten, rauszugehen. Faktisch brauchst du keinen Laden mehr. Wenn ich von mir selber ausgehe, wenn ich meinen Handyvertrag abschließe, ich gehe in keinen Laden. Ich mache das online. Warum? Weil online ist es günstiger und es ist für mich effizienter. Jeder Gang in einen Laden ist für mich verschwendete Zeit. Ich muss da erstmal hingehen, ich muss einen Parkplatz suchen, ich muss mich beraten lassen oder warten, bis ich drankomme. Habe ich gar keinen Bock zu. In Zeiten von online, ich weiß genau, was ich brauche, was ich will. Wozu soll ich jetzt in den Laden gehen? Dann lasse ich mir das Zeug nach Hause schicken, den Handyvertrag, die Karte und das Thema ist gegessen. Und du hast so viele Vergleichsmöglichkeiten, dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, mich über den Tisch zu ziehen. Aber hier, aber da, aber da sage ich, stopp, Moment. Ich kann sogar, während du mit mir in die Beratung gehst, reingehen ins Handy und sagen, hey, das, was du gesagt hast, irgendwas stimmt da nicht so ganz.
Ja. Total transparent. Was du danach gemacht hast, finde ich auch total krass, weil das ist ja nochmal hardcore verkaufen.
Ja.
Du hast danach bei einer Company gearbeitet, wo du Türbusiness gemacht hast, Door-to-Door-Business, bei, bei Leuten geklingelt hast in der Tür und hast Dächer verkauft und hast denen immer gesagt, so, ihr Dach müsste mal renoviert werden, ihr Dach sieht nicht gut aus oder ihre Dachrinne sieht nicht gut aus.
Genau.
Ich bin der Tommy und wollen Sie nicht ein neues Dach kaufen?
Ja, sehr viel, in München, ausschließlich in München war ich da unterwegs, mit einem Kumpel zusammen, aus Langeweile. Also der habe ich mitgenommen, der macht das seit 23 Jahren. Also das ist das Tolle und das ist, finde ich, so sehr, sehr prägend, auch für Menschen an sich. Charakterlich kriegst du nirgendwo beruflich so einen Schliff wie im Vertrieb, nirgends. Du bist so vielen Situationen ausgesetzt, wo du auf die Fresse bekommst, weil du öftermals ein Nein bekommst als ein Ja. Und du musst wirklich sehr, sehr stark an die Arbeit mit Ablehnung klarkommen. Ja, ich habe B2B gemacht, ich habe B2C gemacht, ich habe Door-to-Door gemacht, ich habe Direktvertrieb gemacht, ich habe Verkauf gemacht, ich habe Telefonverkauf gemacht, ich habe alles gesehen. Ich habe mit Firmen gearbeitet, mit Endkunden gearbeitet und es ist fantastisch gewesen, weil mich das so geprägt hat, mein Charakter und mein Weg und auch mir gezeigt hat, so, hey, wie funktioniert eigentlich richtig guter Vertrieb? Und ich habe das in einem anderen Podcast letzte Woche erwähnt gehabt. Ich habe eine Person kennengelernt vor 4 Monaten, die für mich mit die beste Vertrieblerin ist, die ich je gesehen habe. Und weißt du, was das Witzige und Paradoxe ist? Sie selber sieht sich gar nicht als Vertrieblerin. Und jetzt kommt ein nächster Punkt, was ja so ein großer Break ist bei den ganzen Vertriebsgurus da draußen, die dir ja immer predigen, du musst der Lauteste sein und du musst hier und auf den Tisch hauen und boah, und du musst symbolisieren, dass du derjenige bist, der das Sagen hat. Nein, die Person ist eher die stille Beobachterin, die aber fast jeden Deal an Land zieht. Warum? Weil sie ganz genau weiß, individuell mit jedem Menschen umzugehen. Es gibt keine Verkaufsleitfaden. Jetzt breche ich die Lanze für viele Vertriebsagenturen da draußen, die mit irgendwelchen Leitfäden arbeiten. Kein Verkaufsleitfaden. Jedes Gespräch ist anders. Warum ist jedes Gespräch anders? Weil jeder Mensch anders ist. Wenn ich 10 Personen hier habe und ich soll den 10 Personen jeweils was verkaufen und ich gehe mit dir ins Gespräch. Erstmal, was die meisten falsch machen, ist, dein Redeanteil ist höher als meiner. Nicht ich als Vertriebler muss viel reden, du als Kunde musst viel reden. Ich muss ja was über dich rausfinden, um dir dann das entsprechende Angebot liefern zu können. Da fängt schon mal an. Kannst du zuhören oder kannst du nur palabern? Und da gibt's ganz, ganz viele große Fehler da draußen, die kommuniziert werden, wo ich merke, es gibt noch viel zu viele Buschtrommler, wie ich sie gerne nenne. Das ist nicht der Maßstab für Erfolg im Vertrieb.
Aber dann nenn uns bitte mal das krasseste Beispiel. Ich stelle mir gerade vor, dass du heute aus deiner Position vor ein paar Jahren hier doch in München warst und geklingelt hast und wolle Dach kaufen, so ungefähr. Wie hast du es geschafft, dass die Leute nicht innerhalb von 2 Sekunden die Tür zugeschlagen haben und gesagt haben, ich will kein Dach kaufen?
Also mein erster Punkt war schon immer mein Äußerliches. Ich bin ja Europas größter Immobiliencreator. Du siehst mich hier heute in diesem Jogginganzug, kann man so sagen, der aber gut aussieht, der sieht ja nicht ungepflegt aus. Aber das ist ja grundsätzlich mein USP auch gewesen für den Erfolg auf den sozialen Medien. Ich bediene ja ein Thema. Ich habe ja hier komplett einen Bruch geschaffen. Ich bin ja in einer Branche, in einer Nische unterwegs, die ja geprägt ist von Anzugträgern, gelackt, Rolex hier, Aktentasche, feine Schüchen, blauer Anzug, weißes Hemd, Krawatte, ne, also. Und ich habe ja komplett einen Stilbruch eingebracht. Ich habe ja komplett die Branche mal komplett aufgedröselt. Und so war das früher auch in der Vergangenheit schon immer. Ich sah nie aus wie der typische Vertriebler. Ich war nie der Prototyp-Vertriebler vom Aussehen. Ich sah immer sehr unscheinbar aus. Ich sah immer so aus wie der nette Typ von nebenan, mit dem du vielleicht gerne mal einen Kaffee trinken gehst. Und so war das auch im Dachvertrieb, wo ich das gemacht habe. Ich hatte meine Brille auf, hier meine Studentenbrille, ja, T-Shirt, Arbeiterhose, Zollstock drin, meinen schönen Gürtel mit einem Dachlogo drauf, ja, meine Arbeitsschuhe. Und ich hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Und ich bin dann halt gelaufen, hab dann gesehen, so, hey, keine Ahnung, hier hängt was schief, da ist ein Loch, da ist die Gefahr, dass reinregnet. Wenn es reinregnet, wird's feucht. Wenn es feucht wird, kommt Schimmel. Da ist was kaputt, das muss gerichtet werden. Und dann sage ich, hey, so und so sieht's aus. Und klingel bei den Leuten, dann kommen die entweder aus der Tür raus oder schauen aus dem Fenster. Damals zu dem Zeitpunkt war es eher das Fenster, weil es die Corona-Zeit war. Das heißt, die Leute haben es gemieden, irgendwie persönlichen Kontakt zu haben. Und ich wusste, es gab so ein paar Punkte. Wenn das passiert, dann habe ich den schon. Welcher Punkt war das? Wenn ich nach hinten laufe und ich will dem Kunden, dem potenziellen sein Dach zeigen und der mit mir mitläuft und neben mir steht, dann ist, hat der schon gekauft, dann macht er das schon mit, dann weiß, dann ist das Ding schon eingetütet. Also das eine ist die Optik. Das andere ist, ich beobachte sehr, sehr viel. Das heißt, wenn ich reinkomme, habe ich gelernt, im Bruchteil von Sekunden dein Umfeld zu scannen. Alles um dich herum, wenn ich zum Beispiel jetzt in deiner Wohnung bin oder in der Firma. Und kann ganz genau lesen, was ich wie machen muss, um mit dir auf Augenhöhe zu sein. Ich bin nie über dir, aber ich bin auch nie unter dir. Ich bin immer auf Augenhöhe. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Die meisten Vertriebler machen einen Fehler, die stellen sich gern über den Kunden. Falsch. Menschen wollen dir auf Augenhöhe begegnen. Ich will doch nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich über dir bin und du unter mir und dass du irgendwie unterwürfig sein musst und ich jetzt hier der große Befehlshaber bin. Falsch.
Ist das auch der Grund, warum du heute keine Rolex mehr trägst? Als wir uns das erste Mal getroffen haben, war es ein witziger Zufall, dass ich hier die Rolex Datejust habe mit schwarzem Zifferblatt und du mir sagtest, das ist exakt die Uhr, die du dir gekauft hast, von deinem ersten Fame gekauft hast. Aber du trägst die heute nicht mehr. Ist das so, weil du lieber auf Augenhöhe bist und weil du das Gefühl hast, eine Rolex schafft schon Distanz?
Nein, es sind mehrere Gründe. Zum einen ist, ich habe gemerkt, solche Uhren, so wie hier auf dem Cover auch, wo ich anhabe oder hier, die geben mir eine falsche Aufmerksamkeit auch. Die geben mir eine komplett falsche Aufmerksamkeit von Leuten, die ich gar nicht möchte. Ich möchte gar nicht, dass du meine Uhr begutachtest und mich dann auf die Uhr reduzierst oder auf meine Schuhe oder auf mein Auto oder keine Ahnung was so. Das gibt so ein falsches Bild. Das gibt so irgendwie... Ich habe es gemerkt, ich habe das letzte Mal meine andere Uhr, die viel teurer ist wie die, bei einer Gala getragen und dann wie viele Leute dann kamen und nur schon drauf gucken und dann mit dir ins Gespräch gehen wollen und hier und da, wo ich denk so, das ist doch nur eine scheiß Uhr, Alter, ja? Warum so viel Aufmerksamkeit? Und erstens habe ich dann irgendwann gemerkt, so daily jedes Mal diese Glocke zu tragen, ist halt wirklich schwer, ne? Also wenn ich hier diese Apple Watch trage, die wiegt halt einfach faktisch nichts, die trackt meine Schritte, das macht die Rolex leider nicht. Und ich habe diese ganzen Dinge auch irgendwo ein Stück weit abgelegt, so, ne, diese ganzen materialistischen Sachen, weil ich irgendwann auch so ein Stück weit auch da mir wieder mein Hamsterrad geschaffen habe, ne? So, oh, Rolex hier, Parfum da, Auto dort, Schuhe da, Urlaub hier, Zeigen da, bah. Weil wir reden ja immer von Hamsterrad, dass die Leute aus ihrem 9-to-5-Hamsterrad rausgehen sollen, aber die meisten Unternehmer da draußen, witzigerweise, haben sich ihr eigenes Hamsterrad geschaffen. Und je mehr ich zu diesem Minimalismus, nenne ich es mal, zurückgehe, wo ich weg von dieser Abhängigkeit von äußerlichen Dingen bin, umso freier bin ich auch in der Birne.
Spannendes Mindset, das du hast. Und deshalb bin ich total froh, dass du im Podcast bist, weil jetzt kommt eine Sache, die wirklich der Game Changer ist und was ich so als Learning auch mitgenommen habe aus meinem Buch, Der Code zum Erfolg, was eigentlich erfolgreiche Menschen ja so erfolgreich macht, ist diese Kunst, sich immer wieder neu erfinden zu können. Beste Beispiel nehmen wir Arnold Schwarzenegger, war Bodybuilder, der beste Bodybuilder der Welt. Und dann ist er Hollywood-Star geworden, hat mit Terminator den erfolgreichsten Film seiner Zeit gedreht. Dann ist er Governor von Kalifornien geworden, der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und jetzt ist er Climate Action Hero, hat sich immer wieder neu erfunden. Oder auch Nico Rosberg zum Beispiel, der mit 31 Formel-1-Weltmeister war, mit Mercedes wirklich seinen Traum gelebt hat, aber gesagt hat, er möchte jetzt einen anderen Traum haben und ist ins Investment-Business gegangen. Und heute macht er mit Rosberg Ventures 100 Milliarden kommen noch Fonds. Dass du dich immer neu erfunden hast, das finde ich total spannend bei dir, Tommy, dass du eben nicht der erfolgreiche Verkäufer in der Parfümerie geblieben bist, dass du nicht der erfolgreiche Verkäufer bei Vodafone geblieben bist, sondern dass du dich dann nochmal völlig neu erfunden hast und bist in das Creator-Game gegangen, in das Social-Media-Game. Und das eben mitten in Corona, dass du für dich entschieden hast, so, ich mache jetzt was anderes, ich mache jetzt Social-Media-Business, starte bei null und schaff's innerhalb so kurzer Zeit, mich zur Nummer eins in Europa zu machen. Aber interessanterweise eben auch nicht mit Parfums, auch nicht mit Telefonen, sondern eben mit Immobilien. Was war so für dich dieser Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich was ganz anderes, jetzt bin ich auch nicht mehr angestellt, sondern ich mache mein eigenes Business, ich bin selbstständig und bin ab heute Creator?
Also ich war sowieso immer jemand, auch früher im Angestelltenjob, der nie der klassische Angestellte war. Ich habe mich eher immer so als Unternehmer im Unternehmen gesehen. Und ich war auch immer, ich habe mich schwer getan mit Regeln, vor allem wenn sie starr sind. Und ich dann, wenn ich, also ich bin jemand, ich verstehe sehr, sehr schnell ein Geschäft. Das heißt, wenn ich irgendwo blind einsteige, Quereinsteiger bin, dann, ich war immer Quereinsteiger in meinem Leben. In jedem Job war ich ein Quereinsteiger. Ich habe die Branchen so viel gewechselt. Aber ich habe sehr, sehr schnell verstanden und ich habe sehr, sehr schnell dann auch Lücken gesehen, sehr, sehr schnell dann auch Fehler gesehen, sehr, sehr schnell Dinge gesehen, die man effizienter gestalten kann, die für mich keinen Sinn ergeben, ineffizient zu arbeiten. Ja, weil ich gemerkt habe, so, das ist völliger Bullshit. Ja, vor allem bei großen Unternehmen merkst du dann halt schnell, die halt so Wasserköpfe sind, dass es so viele, dass so viel Ineffizienz gibt, wo ich dann sage, so, das macht für mich keinen Sinn, diese Arbeitsschritte durchzuführen, weil ich kann das ganz anders machen, ich komme schneller zum Ziel. Das heißt, diese 8 Stunden, die ich am Tag habe, wenn ich die effizienter gestalten würde, könnte ich die ja schon in 5 abverspannen. Aber ich muss die in 8 machen, weil wir völlig ineffizient arbeiten. Und das ins Creator Game bin ich ja reingerutscht damals. Ich bin ja in der Immobilienbranche vor 8 Jahren rein, als ich meine ersten Immos gekauft habe, dann in 1,5 Jahren 4 Wohnungen gekauft, dann hat das mein Umfeld mitbekommen, dann wollten die auch, dann habe ich angefangen als Tippgeber, dann irgendwann meinen Maklerschein gemacht, weil ich gerne die größere Provision haben wollte vom Kuchen, nicht nur die kleine. Und dann bin ich halt ins Creator Game eingestiegen, weil ich gedacht habe, so, ey, lass mal rausgehen aus der Stuttgart-Bubble, ja, raus aus meinem Kessel, sondern anderen Leuten zeigen, was für Möglichkeiten es gibt in Immobilieninvestitionen, und die sollen Kunde auch werden bei mir und sollen mich eben nicht als der Typ sehen, der schon 5000 Sachen in seinem Leben gemacht hat, sondern einfach nur als den reinen Immobilienexperten. Und wenn es um Immobilien geht, hey, dann gibt es diesen einen Typen, der überhaupt nicht aussieht wie ein Immobilienmakler, auch nicht wie ein Banker. Aber erstens wirft er nicht mit so vielen Fremdwörtern um sich, wenn er versucht, Dinge zu erklären, die komplex sind, sondern der erklärt sie so, dass ich das sogar verstehe. Und dann sieht er auch noch so aus, dass ich mich mit ihm identifizieren kann. Das heißt, die Hürde und die Schwelle, an mich ranzutreten, ist faktisch nicht vorhanden, weil ich so wirke und spreche und aussehe wie jedermann da draußen.
Bitte, das musst du mir nochmal erklären, Tommy. Du hast das Business gemacht, dort zu Door, und hast Dächer verkauft, warst super fleißig und erfolgreich als Vertriebler. Dann hast du Geld verdient und hast dir überlegt, wie du Geld anlegst. Dann hast du dir eine erste Eigentumswohnung gekauft und hast die vermietet. Und dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie, alle waren erstaunt, wie du kaufst eine Immobilie und wohnst nicht da drin. Und dann hast du gesagt, ja, das ist doch eine tolle Geldanlage. Wenn ich es vermiete, kann ich doch die Finanzierung damit machen. Und daraus haben sich so viele Fragen ergeben, dass du dann irgendwann gesagt hast, wow, ich habe so viele Fragen in meinem Umfeld, es scheint offenbar ein Need zu geben, darüber mal zu sprechen, also mache ich jetzt einfach meine Kamera an, mein Mikro und sage, hey Leute, lasst uns mal bitte reden über Immobilien, ich sage euch alles, ich trage übrigens keinen Anzug, ich trage keine Krawatte, mit mir könnt ihr Klartext reden und ich beantworte dir jede Frage. Ist das der Moment, wo du dieses Business, was du heute hast, gegründet hast?
Ja, das ist der Moment gewesen. Also es war schon der Moment, es gab auch eine Story davor, mein Sohn Elias hat mich ja damals auf TikTok gebracht. Ne? Zu Corona-Zeitpunkt hat ja TikTok seinen absoluten Hype erlebt. Und dann haben wir selber TikToks produziert, so Vater-Sohn-Content, so Lip-Sync und Dance und Singzeug. Den Account habe ich gelöscht mittlerweile, wäre heute noch peinlich. Aber faktisch hat er mich zu TikTok gebracht und irgendwann dachte ich so, hey, fang doch mal an, auf TikTok über Immobilien zu sprechen. Dann ist Folgendes passiert. Das sind die drei Schritte, die übrigens immer passieren. Wenn du einen Weg gehst, den dein Umfeld nicht geht. Erst lachen sie, dann haten sie und dann wollen sie mit dabei sein. Merkt ihr das? Es ist immer dasselbe. Du wirst erst belächelt, dann wirst du gehatet. Und wenn du trotzdem dranbleibst und erfolgreich wirst mit dem, was du tust, dann wollen sie mit dabei sein. Und sowas war mir auch. Ich wurde belächelt. Ich habe mal gesagt, ob ich verrückt bin, dass ich auf einer Plattform, wo Kinder tanzen und singen, über Immobilien spreche, bin ich noch bescheuert oder was? Wer ist denn mein Zielpublikum? Ein 6-jähriges Mädchen oder wie? Aber die haben alle nicht verstanden, dass all diese Kinder, die auf der Plattform sind, die haben ja auch Eltern. Die kontrollieren die ja, die gucken sich das ja auch an, was die Kinder da treiben. Und irgendjemand wird mich dann schon sehen und siehe da, nach 3 Monaten kam der erste Kunde, wo ich Content produziert habe und hat ein Haus bei mir gekauft, der aus Frankfurt war, der ein Haushaltseinkommen hatte von 8.000 Euro netto, der hat ein Mehrfamilienhaus bei mir gekauft. Und das war der erste Moment, wo dieses Umfeld, wo mich belächelt hat und gesagt hat, guck ihn dir an, unser Influencer. Ja, erstmal Haus verkauft, Umsatz gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt kommst du. Und wie läuft denn dein Job so, seitdem du 21 bist, wo du drin hängst und unzufrieden bist und montags immer verfluchst, dass die Woche losgeht und dich auf den Freitag freust? Was geht bei dir so?
Krass, krass. Was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, das ist ein Big Business, das wird richtig groß, damit kannst du Millionen verdienen? Was ja auffällig ist, dass du vorher Parfümerie hast du eine Zeit gemacht, Vodafone hast du eine Zeit gemacht und jetzt natürlich aus deiner Perspektive dein Immobilienbusiness machst du jetzt ja schon im 6. Jahr. Also ja, da bist du dran geblieben. Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, da kann ich 1 Million draus machen?
Ja, also erstmal die Vehikel, die Möglichkeiten in der Immobilienbranche, da liegt ja unfassbar viel Geld. Das war mir vorher so gar nicht in dem Ausmaß bewusst. Und natürlich, ich habe Immobilien auf Social Media komplett etabliert. Also das, was ich gemacht habe, ich war ja First Mover in Deutschland. Das heißt, weil ich dann so reingerutscht bin in das Ding, habe ich ein ganz neues Feld eröffnet. Früher hat niemand Werbeanzeigen geschalten auf den sozialen Medien, um Objekte zu verkaufen oder zu kaufen oder um Leads zu generieren. Es gab nur ImmoScout, eBay Kleinanzeigen und alles hat sich dort abgespielt. Ich habe dieses ganze Game komplett auf die sozialen Medien erstmal gebracht. Wie viele Makler gibt es da draußen, die ihre Objekte in Form von geilen Videos zeigen, die dann verkaufen mit irgendwelchen netten Reels, TikToks, Shorts oder whatever it will be oder auf Facebook. Da habe ich dann gemerkt, als so die ersten Leads reinkamen, wo Gespräche kamen, die ersten Verkäufe reinkamen, wo du gemerkt hast, hey, das kannst du ja ins Unendliche skalieren, weil ich bin ja online, ich bin kein klassisches Maklerbüro hier hinten um die Ecke, wo darauf angewiesen ist, dass die ganzen Exposés, die im Aushang sind, ich zum lieben Gott bete jeden Tag, dass jemand vorbeiläuft, der die sieht und dann sagt, ich würde gerne die Immo kaufen. Ich bin nicht beschränkt auf das Umfeld meines Büros, sondern ich kann ja jeden da draußen ansprechen. Und das habe ich irgendwann verstanden, dieses Vehikel, diesen Hebel, den ich hatte, wie bei Immobilien kaufen, Fremdkapitalhebel. Ich habe den Social Media Hebel eingesetzt für mich, um Millionen von Menschen zu potenziellen Kunden machen zu können.
Wow. Was ich als Learning mitgenommen habe aus meinen Gesprächen mit erfolgreichen Menschen, ist, dass sie immer richtig groß denken, besonders groß denken. Ja. Und was bei dir auffällig ist, dass du im Europas Nummer 1 bist, was natürlich ein geiler Claim to Fame ist. Europas Nummer 1 Immobilien-Influencer. War das für dich gleich ein gesetztes Ziel? Wenn du es machst, musst du Nummer 1 werden, aber dir reicht dann auch nicht Nummer 1 in Deutschland, sondern das muss ein bisschen größer klingen. Also mache ich gleich Nummer 1 in Europa? Oder hat sich dieses Großdenken für dich entwickelt, so on the run?
Das Großdenken hat sich entwickelt. Es war nie meine Intention, Europas größter Immobiliencreator zu werden. Ich wollte einfach nur Kunden erreichen. Also ich wollte einfach nur potenziell neue Kunden erreichen. Ich wollte gesehen und gehört werden und ich wollte dass die Leute bei mir Immobilien kaufen und dass die Leute mir Immobilien verkaufen und dass ich dann quasi neue Geschäftskontakte aufmachen kann, die mir so in meinem beschränkten Stuttgart-Dasein niemals begegnen würden. Wenn ich die letzten 5 Jahre zurückblicke, habe ich Geschäftskontakte, aber auch private Kontakte gemacht. Wäre ich nicht auf Social Media gewesen oder sichtbar gewesen, das wäre mir niemals passiert. Niemals. Und auf dem Weg natürlich, weil ich halt immer weitergemacht habe, Social Media lebt ja von Kontinuität. Ich habe über 2700 Videos produziert, mittlerweile in Summe in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren fast. Ich habe ja nicht aufgehört, ich habe ja immer weitergemacht. Es ging ja noch einen Schritt weiter, vor einem halben Jahr habe ich ja meinen Podcast gegründet. Ich habe noch ein weiteres Feld eröffnet, weil ich mich mit tollen Menschen wie mit dir und anderen Persönlichkeiten hinsetzen will, weil du ja auch eine Geschichte zu erzählen hast. Der oder die hat auch eine Geschichte zu erzählen. Und Menschen zu inspirieren, die vielleicht in derselben Situation sind, wie ich es noch vor 20, 30 Jahren waren, dass sie eben niemanden haben, der sie an die Hand nimmt und sagt so, Tom, komm mal mit, ich zeig dir jetzt, wie der richtige Weg ist. Sondern alleine dastehen. Und deswegen ja auch das Buch, ne, dass die vielleicht, die mich nicht kennen. Das Buch ist nicht für meine Follower. Schon auch, aber eher für die Leute, die mich nicht kennen. Die das Buch aufschlagen, weil ich es irgendwie im Regal dann sehe und sagen, ey, was ist das denn für ein Titel? Dann lese ich hier hinten, okay, interessant, dann schlage ich vielleicht eine Seite auf und merkst du, okay, krass, Alter, dem sein Leben verlief ja auch nicht so linear. Also wie bei mir. 18 Euro, nehme ich mit, das ist gut. Und dann hast du eine Passage da drin, die vielleicht maßgeblich dein Leben beeinflussen wird ins Positive und meine Aufgabe ist damit verrichtet.
Wenn du einen Rat rausziehen könntest hier aus deinem Buch Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg, welcher wäre es, welcher ist der wichtigste Rat aus dem Buch für deine Fans, für deine Follower und für alle, die vielleicht auch sagen, hey, ich will es auch schaffen, ich werde auch Macher.
Also, der wichtigste Rat ist, den ich aus meinem Leben rausziehen kann, vor allem im Hinblick auf meine Jugend und meine Kindheit, ist, lass die Grenzen deiner Mitmenschen nicht zu deinen Grenzen werden. Menschen wollen dir immer ihre Grenzen aufzwingen, ihre Schablone aufzwingen. Lass deren Grenzen nicht deine Grenzen sein. Nur weil du da oben denkst und die da unten sind, bestimmt das nicht deine Realität. Und lass dir auch keine Schablonen aufsetzen. Menschen können leider nicht groß denken, oder die können gewisse Dinge nicht fassen, die sie selber nicht erlebt haben. Aber lass dir deine Ideen und Visionen nicht kaputt machen. Bleib auf deinem Weg. Das ist der wichtigste Tipp. Weil auf meinem Weg wollten viele Menschen mich beeinflussen, dass ich doch da bleiben soll, wo ich bin. Und da ist doch alles gut, wo es ist. Warum? Weil Menschen wünschen dir immer viel Erfolg. Bis zu welchem Zeitpunkt, bis du Erfolg hast. Dann wünschen sie dir nicht mehr. Weil wenn du an denen vorbeiziehst, vor allem dein Umfeld, sehr, sehr viele davon sehen das nicht so gern.
Dann sind sie neidisch.
Dann kommt der Neid. Schwenkt das um von viel Erfolg zu, der hat sich aber verändert.
Dann lass uns die Leute noch neidischer machen. Wie geht's für dich weiter? Du bist Europas Nummer 1 im Immobilien-Creating. Du hast deinen eigenen Podcast, hast dein eigenes Media-Powerhouse mittlerweile gebaut, hast dir dein Buch, demnächst Bestseller. Was ist deine Vision? Wo willst du noch hin? What's next?
Also erstmal ist meine Intention, niemanden neidisch zu machen. Das ist mir völlig egal. Neid ist eine ganz, ganz schlechte Eigenschaft. Die solltest du eigentlich ablegen. Vor allem links und rechts gucken. Wir leben ja in einer Vergleichsgesellschaft. Wir vergleichen uns. Das ist ein Riesenproblem. Erstmal niemanden neidisch machen. Ich möchte, wenn, dann nur inspirieren. Ich möchte inspirieren. Was ich mache, was ich gezeigt habe, ist nochmal faktisch, wenn man sich das durchliest und hört jetzt so die letzten Stunde 15, wo ich herkomme, faktisch gesehen dürfte ich gar nicht da stehen, wo ich heute bin. Aber ich habe bewiesen, dass es geht. Entgegen all dem, was man denkt, was nicht funktioniert, habe ich gezeigt, es geht. Und das möchte ich im Prinzip aufzeigen. Was ich mache, ist nach wie vor, ich habe den Podcast, ich mache mein Immobiliengeschäft, ich habe jetzt mein Buch rausgebracht, was vielleicht auch irgendwann mal ganz geil wäre, eine geile Doku dazu zu zeigen, ne, auf einer Streaming-Plattform wie Netflix, Prime und Co., um das nochmal so zu versinnbildlichen. Aber im Prinzip, wo komme ich her? Ich war finanziell ungebildet, ich komme aus einem eher bedürftigen Elternhaus und ich habe es trotzdem geschafft. Und wir haben ja ein Grundsatzproblem bei uns in Deutschland. Es gibt ja viele Dinge, die nicht so toll laufen. Aber mal unabhängig von der politischen und wirtschaftlichen Lage, sind wir de facto leider finanziell ungebildet. Ja, wenn man jetzt schon von den Kindesbeinen angeht, Schule weitergeht, später im Leben. Was haben wir für ein Verständnis für Geld, für Konsum? Und das ist oft ja auch so ein bisschen die Pointe bei mir, dass ich den Leuten sage, so hey, Behalt deine Finanzen im Griff. Leb nicht über deine Verhältnisse. Auch wenn viele kommen und sagen, ja, du lebst nur einmal und lalalala, aber es ist ja völliger Bullshit, einmal zu leben. Ja, aber du kannst ja jetzt die ersten, wenn du, solange du jung bist, die ersten 10 Jahre mal die Arschbacken zusammenkneifen, Gas geben, damit du hinten raus, wenn du 10 Jahre Gas gegeben hast, gestruggelt hast, gehustelt hast, 40 Jahre deine Ruhe hast. Anstatt vor dich hinzulömmeln irgendwie, ne, zu hoffen, dass der liebe Gott dir Erfolg schenkt, ja, auf der Couch, während du Netflix guckst, und dann dich später wunderst im Alter, oh, meine Altersvorsorge, scheiße, die Rente reicht dir gar nicht zum Leben. Das ist der Punkt. Ich möchte einfach sehr, sehr gerne inspirieren. Ich möchte Menschen zeigen, dass sie mehr machen können, dass sie auch vielleicht mehr sind, als sie glauben zu sein. Und dass jeder die Möglichkeit hat, das zu tun, was ich gemacht habe. Das ist keine Zauberkunst. Das ist eine Mischung aus Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen und immer neugierig sein und neugierig bleiben. Immer neugierig sein. Solange du immer neugierig bist auf das Leben, wirst du nicht stehen bleiben.
Was ich bei dir so inspirierend finde, dass du einfach der Blueprint dafür bist, dass du überhaupt nicht der bleiben musst, der du heute bist. Dass du eben heute Parfumverkäufer sein kannst bei Douglas, aber du kannst, wenn du es willst, morgen auch Creator Number One sein, ja. und kannst dich komplett neu erfinden. Du hast die Wahl heute, bleibe ich in meinem Telefonladen und verkaufe Handyverträge oder mache ich ein eigenes Business und riskiere es. Und ich kann mein Leben, meine Karriere und alles um mich herum komplett verändern. Ich finde, das ist so diese inspirierende Geschichte von dir, von, wie du es ja selbst nennst, vom Problemschüler, Hauptschüler, Parfümerie gearbeitet, Telefonladen gearbeitet, an Haustüren geklingelt, Dächer verkauft und heute super erfolgreich, Creator, Multimillionär, Medienplattform und demnächst Bestseller-Autor. Ich finde, das ist das Inspirierende. Wenn du heute zurückschaust, du bist heute 42 Jahre alt, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben, wenn du nochmal 20 wärst und müsstest nochmal starten?
Hör auf, dem schnellen Geld hinterher zu rennen.
Wow, warum?
Weil ich früher dem schnellen Geld hinterhergerannt bin. Und Geld war immer mein intrinsischer Treiber. Ich wollte immer Geld, schnelles Geld, viel Geld. Und ich bin von Business-Idee zu Business-Idee gehoppt, weil ich nicht reich genug wurde in kurzer Zeit. Weil ich nicht erfolgreich wurde in kurzer Zeit. Aber wenn Geld immer dein Haupttreiber ist, um mit einem Business zu starten, dann wirst du nie erfolgreich werden. Denn du musst Leidenschaft, Liebe und Passion spüren für das, was du machst. Und wenn du das tust und sich das überträgt auf deinen potenziellen Kunden, dann wirst du automatisch erfolgreich, dann lässt sich das gar nicht vermeiden. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Und ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und gerade in der heutigen Zeit, nicht nur mein damals 20-Jähriger, heute ist es ja noch viel schlimmer. Zu meiner Zeit, als ich 20 war, gab es kein Social Media. Das heißt, ich wurde nicht so beackert jeden Tag mit Informationen. Heute noch viel schlimmer. Dieses, was nach draußen hin kommuniziert wird, ne? Hier, bla, du musst mit 21 schon Multimillionär sein und wenn du es nicht bist, dann bist du weniger wert und was weiß ich was und alles ist so geil und Private Jet hier und Dubai dort und Rolli hier und Champagner da und das ist nicht das Leben, das ist alles Bullshit. Kann man alles faken, ist in den meisten Fällen auch gefaked. Weil dadurch, dass ich seit fast 6 Jahren jetzt in diesem Creator-Game drin bin, ich bin ja in vielen Bubbles. Ich bin in der Unternehmer-Bubble, der Creator-Bubble, der Immo-Bubble, der Coaching-Bubble, der Speaking-Bubble. Eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche. 99% von dem, was ihr auf sozialen Medien seht, von Menschen, die ein vermeintlich geiles Leben führen, ist gar nicht so geil, wie ihr denkt.
Geiles Learning. Tommy, wie geil, dass du hier warst heute in Tomorrow hier in München. Es hat super viel Spaß gemacht, wahnsinnig viel gelernt. Alles Liebe für dich, deine Family, für dein wirklich krassestes Creator-Team, was da ist. Das ist, macht echt Spaß. Und natürlich hier für dein Buch. Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg, dass es ein Bestseller wird. Leute, kauft euch das Buch, könnt ihr viel, viel lernen und folgt ihm auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube und hier auf Tomorrow.
Und hier auf Tomorrow. Stark, dankeschön. Danke für die Möglichkeit.
Vielen Dank an Maxi, der die Videos immer macht.
Maxi, bester Mann.
Bester Mann und beste Location. Danke hier an The Flag in München, dass wir hier in der besten Lage auf dem Rooftop über München, über diese krasse Welt reden können. Bester Place. Vielen Dank an The Flag.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.